Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 5. März 2021 mit Belarus,
dem Mietendeckel,
einer Taskforce und anderen Beschlüssen,
noch ein bisschen Corona,
sozialer Ungleichheit,
Deutschland-Trend hat aber auch mit Corona zu tun,
einem Update aus Schweden hat auch mit Corona zu tun,
dem Lobbyregister,
Fleischfressern,
Wirecard,
einem Update aus Myanmar,
dem Europaparlament,
guten Nachrichten,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. Ich habe zur Einstimmung ins Wochenende
Belarus mit
ein kleines Liedlein mitgebracht.
Ach hey.
Vaccine, 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 vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 vaccine. Cause once you're dead, then that's a bit too late.
Finde ich aber gut, dass du unsere Hörerschaft da abholst, wo sie steht.
Ja, das ist Dolly Parton, die sich sehr pressewirksam dabei hat filmen lassen, wie sie eine Moderna, wie sie es so schön sagt, Impfung bekommt und gleich auch ein Liedchen für diese ganzen Cowards, wie sie sagte, da draußen gesungen hat, um die zu animieren, sich auch impfen zu lassen. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Also ich habe dann gedacht, warum haben wir eigentlich nicht so, weiß ich nicht, warum geht Helene Fischer sich, na gut, die ist noch zu jung, aber man bräuchte eigentlich so eine Person, die so versucht, alle zu einen und alle mitzunehmen, wie Dolly Parton das halt kann, weil die erreicht ja anscheinend auch, also sowohl die Rechten als auch die Linken in den USA und kann dann so ganz gut Vorbild sein für alle.
Vor allen Dingen erreicht die Menschen in einem Land, in dem es hinreichend Impfstoff gibt.
Ja, gut,
was
aber...
Was man von der Bundesrepublik jetzt nicht unbedingt behaupten kann. Ne?
Trotzdem hast du auch hier, also gerade heute wieder gelesen, dass es teilweise Pflegeheime gibt, wo sich das Pflegepersonal, das sich komplett impfen lassen könnte, dann nur so 42% das überhaupt machen. Und da denke ich schon so, was ist denn los, Leute? Was stimmt nicht mit euch?
Dann müssen wir jetzt halt durch, dann verlieren wir die halt im Zweifelsfall.
Ja, aber es ist Pflegepersonal, halt so, die dann wieder Kontakt mit anderen Leuten hat und das...
Ja, aber die anderen sind ja geimpft. Das wird ja dann diesem Personal reichen, denke ich mal. Ansonsten würden sie ja nicht so einen Quatsch machen.
Tja.
Ja, ich habe diese Woche wieder Schwierigkeiten, mich überhaupt noch aufzuregen.
Ich habe das befürchtet und habe deswegen viele kleine Streifen gute Laune mitgebracht für die Sendung.
Ja. Das Statistische Bundesamt wertet aus, und zwar anonyme Mobilfunkdaten, also anonyme Smartphone- oder Handydaten. Sagt man eigentlich heute noch Handy? Also nicht, dass man es jemals hätte sagen sollen, aber wir haben es dann halt gemacht. Sagt man das noch? Ist das noch ein Handy, so ein Mobilfunk?
Das weiß ich nicht. Bei mir schon, weil ich bin fast 40, aber ich weiß nicht, wie es bei jüngeren Leuten ist.
Jedenfalls haben sie Mobilitätsdaten, also anonymisierte Mobilitätsdaten aus Handys ausgewertet. Also das Statistische Bundesamt hat das gemacht und hat gesagt oder bekannt gegeben, dass sich die Mobilität in Deutschland in der zweiten Februarhälfte stark dem Vorkrisenniveau angenähert hätte. Also nur noch 4% weniger. Und insbesondere in Ostdeutschland sind die Leute wie blöde unterwegs anscheinend.
Mhm.
Ganz interessant nur mal. Wo man dann auch sich überlegen kann, ob trotz aller Umfragen, die ja eigentlich gegen das gesprochen haben oder auch nicht, muss man dann sehen, also die eigentlich gegen Öffnungen und Lockerungen und sowas gesprochen haben, dass vielleicht die Politik dann tatsächlich auch noch solche Datenquellen heranzieht und sagt, wir können jetzt machen, was wir wollen, die Leute halten sich sowieso nicht mehr dran. Dann lassen wir lieber die Zügel ein bisschen los, dann sehen sie, dass die Intensivstationen volllaufen, dann stirbt die Oma halt und vielleicht haben wir dann Glück und sie begreifen es in der nächsten Runde oder so.
Ich finde, das ist zu negativ gedacht. Nämlich, also ich spreche jetzt mal nur von mir, aber vielleicht bin ich nicht nur ein schwarzer Schwan, sondern stehe für viele andere auch, weil diese Mobilitätsdaten erheben ja, wie gesagt, was machst du mit deinem Mobiltelefon?
Mhm.
Und ich, mein Mobiltelefon zeichnet das ja auch auf. Wie viel bin ich denn so unterwegs? Mhm. Schritte, ne, ist so das Stichwort zum Beispiel. Und ich bin so viel unterwegs, also jetzt zu Fuß beim Spazierengehen, wie noch nie in meinem ganzen Leben. Zumindest nicht im letzten Jahr. Also das kann halt vergleichen mit letztem Jahr. Und das liegt daran, dass ich halt sonst nichts mache. Also ich gehe einfach irre viel spazieren.
Aber das ist nicht die Art von Daten, die da erhoben werden, sondern was da erhoben wird, sind halt Standortdaten des Telefons, also von nach Funkzelle. Und da kannst du spazieren gehen, so viel, da musst du dann schon von Friedrichshain hier nach Tempelhof zu Fuß gehen, um mehrere Funkzellen zu durchmessen.
Okay, verstehe. Ja.
So, und wo wir dann gerade bei Maßnahmen sind, ne, was irgendwie so ein bisschen untergegangen ist, hatte ich das Gefühl, ist das Infektionsschutzgesetz ist verlängert worden. Also wir haben jetzt immer noch eine epidemische Lage von nationaler Tragweite, wie es so schön heißt. Das gilt bis Ende Juni. Dann müssen sie wieder ran. Und sie haben sich jetzt selber das Gesetz gegeben, alle 3 Monate diese epidemische Lage festzustellen. Das heißt, der Bundestag ist ein wenig stärker in den Entscheidungsprozess jetzt eingebunden. Also es ist ein bisschen, hat sich selbst ein bisschen mächtiger gemacht, sagen wir mal. Weil diese epidemische Lage ist halt die Grundlage für die Exekutive, diese ganzen Maßnahmen durchzusetzen. Mhm. Und je häufiger der Bundestag darüber dann debattieren muss, ob diese epidemische Lage verlängert wird oder ob nicht, desto mehr Einfluss hat der Bundestag dann halt letztlich auch auf diese Entscheidungen. Was ich ganz interessant fand, ist das natürlich wieder von der FDP. Irgendwer, ich habe mir nicht mal aufgeschrieben, wer gesagt hat, die Dauergenehmigung der Schutzmaßnahmen ist verfassungswidrig. Und bei sowas, das habe ich ja auch so auf der im Verkehr, so auf der Straße, so wenn jemand meint, ich müsste doch den Fahrradweg benutzen oder sowas, da sage ich dann halt auch ganz gerne, weißt du, wenn du meinst, du wärst im Recht, dann ruf halt die Bullen, du Schwätzer. Ja, ich warte hier, mach. Und das kann man da halt auch sagen, ja, wenn du meinst, es ist verfassungswidrig, dann klag doch. Ja, mach doch, laber nicht. Aber passiert halt nicht. Finde ich immer ganz interessant an solchen Aussagen. Also reden kann ich halt viel, vor allen Dingen, wenn ich in der Opposition sitze. Dann kann ich auch riskante Stufenöffnungspläne machen, wie die FDP ja diese Woche gemacht hat. Was auch Neues in diesem Gesetz ist, es gibt ein paar mehr Kriterien für Einschränkungen, Nicht-Einschränkungen. Bisher hatten wir ja nur den Inzidenzwert. Mhm. Da kommt jetzt mit rein, also auch von Gesetzes wegen her, der Reproduktionswert und Anteil von Mutationen und was war noch? Ich glaube, das war es im Wesentlichen. Ich glaube, Intensivstationen dürfen sie auch noch dazu tun. Was aber letztendlich perfekt dazu geeignet ist, dass die Länder dann die Infektionsschutzmaßnahmen unterlaufen, weil sie sich immer irgendwie genau die Werte raussuchen, die für ihre Ideen die besten sind, würde ich jetzt mal unterstellen, weil ich ja nur noch unterstelle. Sag mal, hast du diese Woche auch das Gefühl gehabt, dass die komplette politische Klasse kapituliert hat?
Nein. Aber dann sind wir ja auch direkt bei den Bund-Länder-Beschlüssen und was da eigentlich so rausgekommen ist diese Woche. Ich habe mir das ausgedruckt. Das sind 13 übersichtliche Seiten Papier, auf denen das festgehalten wurde. Und was
gibt es auch dann nachher den Deutschland-Trend noch dazu. Sehr spannend auch.
Ja, aber der ist also die Erhebung war von vor diesen Beschlüssen, muss man glaube ich dazu sagen. Ne? Also das ist da nicht mit drin. Aber irgendwie ist es trotzdem mit drin, weil ich glaube auch ganz stark, dass die Politik sehr vieles von dem, was in der Bevölkerung so gärt, mit aufnimmt. Es gibt da gerade auch eine ganz interessante Meldung aus Tschechien. In Tschechien gibt es ja gerade eine 7-Tage-Inzidenz von 804. Das ist so, okay.
Ja, genau.
Und,
wenn Sie meinen, aber wie sehen denn die Krankenhäuser da aus? Gibt es da auch Meldungen?
Keine Ahnung, ich habe jetzt wirklich nur diese eine Zahl gesehen und aber jemand, der dann darauf antwortet, es war so Twitter, ne? Und jemand antwortete darauf, dass da tatsächlich nicht die Regierung dran schuld ist, weil die eigentlich gerne einen Lockdown machen würde, sondern dass das Parlament erlaubt es ihr nicht mehr und die Bürger sind so von der Politik entfremdet, dass sie auch nicht mehr wollen. Also, dass sie einfach alles wollen, aber Hauptsache kein Lockdown mehr. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass wir da auch gerade hinsteuern, beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass diese Bund-Länder-Beschlüsse, die wir jetzt haben, von der Angst geprägt sind, dort schon zu sein. Also deswegen eben sehr viel auch, ich will es überhaupt nicht nachgeben nennen. Also ich sag mal erstmal vielleicht die Punkte, die ich gut finde. Ich finde nämlich auch einiges wirklich ganz gut und clever gemacht bei diesem ganzen Ding. Es gibt ja verschiedene Öffnungsschritte und dann gibt es bei diesen Schritten immer so A- und B-Szenarien. Und die sind jeweils abhängig von der Inzidenz. Also das kann regional oder auch per Bundesland ausgelegt werden. Entscheidend sind die Schritte 50, also eine Inzidenz von weniger als 50 Neuinfektionen auf 7 Tage oder, das ist dann meistens das B-Szenario, weniger als 100 Neuinfektionen auf 7 Tage. Und je nachdem sind dann eben Dinge möglich, aber jeder neue Schritt hat auch immer eine Notbremse eingebaut und die lautet immer gleich. Die lautet nämlich, steigt die Inzidenz in einem Bundesland oder in einer Region auf über 100 an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, so gelten wieder die Bestimmungen, die bis zum 7. März gültig waren. Bei Monopoly würde man sagen, zurück auf los. Ja, ja. Also das ist dann auch sofort möglich, also beziehungsweise man stellt es fest, so jetzt war es 3 Tage über 100 und dann ist übermorgen quasi wieder auf los. Ja? Und dann beginnt alles wieder von vorne, also alle Öffnungsschritte. Und das finde ich ehrlich gesagt das Beste an diesem Plan, dass es das gibt. Ne? Also dass es nicht so, oh, wir machen jetzt mal alles auf so und gucken mal und dann müssen wir uns wieder treffen, um zu schauen, ob wir es wieder zumachen, sondern das wieder zumachen, sobald es über 3 Tage über 100 ist, ist schon mit drin.
Kann man natürlich dann auch durch eine ausgeklügelte Teststrategie sehr gut unterlaufen. Wir testen dann einfach nicht. Erster Tag über 100, nächsten Tag erstmal 50% weniger testen. Dann haben wir das Problem
auch
gelöst.
Ja, man kann das natürlich so machen.
Obwohl,
aber
wir sehen ja die Zahlen von vor 14 Tagen. Ne?
Ja, die Infektionen, also so 10 bis 14 Tage, glaube ich, kann man immer rechnen. Genau, und dann gibt es sozusagen den zweiten Öffnungsschritt. Der erste war ja schon, also es sind ja schon Friseure auf seit 1. März. Jetzt soll ab 8. März weiter geöffnet werden, also Einzelhandel des täglichen Bedarfs wurde das Stichwort genannt. Also das sind irgendwie Gartencenter, war es denn noch?
Täglicher Bedarf.
Ich habe es mir irgendwo notiert.
Blätter.
Ja,
weil ich dachte, das wäre also Einzelhandel des täglichen Bedarfs ist doch hier Supermarkt und Lebensmittelladen. Ist
nein,
doch
das hat ja schon auf. Also Einzelhandel des täglichen Bedarfs sind Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte. So, die werden jetzt einheitlich zu Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet. Und dann sollen auch noch alle weiteren, bisher noch geschlossenen, körpernahen Dienstleistungen aufmachen dürfen. Und Fahr- und Flugschulen. So. Aber es gibt Bestimmungen, die, also es gibt Schutzmaßnahmen. Entweder müssen bei diesen Dienstleistungs- oder beim Einzelhandel, entweder muss die ganze Zeit eine medizinische Maske getragen werden. Und wenn das nicht geht, dann braucht man einen tagesaktuellen Schnelltest. Und das ist eigentlich in allen Öffnungsschritten auch schon mitgedacht. Also gerade bei diesen B-Varianten, also wenn man bei einer Inzidenz unter 100 ist, dann sagen sie, ja, wir können das schon öffnen, aber dann braucht man einen tagesaktuellen Schnelltest, um mitmachen zu können. Mhm. Also keine Ahnung, der dritte Öffnungsschritt wäre dann, also wenn es eine 7-Tage-Inzidenz von stabil unter 50 gibt, dass auch Museen, Galerien, Zoos, Gedenkstätten und so weiter aufmachen können. Im B-Szenario aber dann tatsächlich, also wenn es unter 100 ist, das Szenario dann tatsächlich nur mit Schnelltests und Terminvergaben und so weiter und so fort.
Also ich sammle ja meine negativen Schnellteststreifen, also die Plastidinger, um die dann hinterher an Leute zu verkaufen, die keinen Test machen wollen und trotzdem ins Museum gehen.
Ja, ich weiß, du siehst es immer von der etwas zerstörerischen.
Ich hatte gestern genau einen solchen Fall. Nee, ich würde da ungern zum Schnelltest gehen, weil da gibt's ja so, da gibt's ja so auch falsch Positive. Und dann, wenn das dann falsch positiv ist, dann muss ich in Quarantäne und erstmal PCR machen und so. Und das, da kann ich mir im Moment, kann ich mir das nicht erlauben. Dann mache ich lieber gar keinen Test.
Zack, ja, okay, aber dann kann der halt nicht mitmachen, ne? Also, klar.
Ja,
also
der wird ja Wege finden, dann einen Schnelltest, einen negativen vorzuzeigen.
Ja, ich meine, man kann natürlich jegliche Maßnahmen, egal worum es geht, auch wenn man jetzt Gurtpflicht diskutiert oder sollte man Rauchen verbieten, man kann immer von denen her argumentieren, die sich da drum herummogeln werden. Die gibt's, also es rauchen Leute im Bahnhof, es gibt Leute, die sich nicht anschneiden und so weiter und so fort. Die Frage ist, macht es so viel aus? Also ist es wirklich die Regel und wird es uns die Gesamtanstrengungen kaputt machen, wenn 10% Arschlöcher, die du immer hast, nicht mitmachen? Und ich glaube,
genau an der Stelle sind die 10% Arschlöcher aber im Zweifelsfall die, die die Viren im Museum verbreiten.
Ja, während alle anderen eine Maske tragen, beziehungsweise wenn es unter 100 Inzidenz ist, gibt es sowieso nur Terminbuchungen, sodass im Museum eben du nur sein kannst mit einem Termin und es ist sonst niemand da. Also so habe ich das zumindest verstanden. Also ich versuche ein bisschen wohlwollend das Ganze auch zu sehen. Und vor allem kommt es mir halt auch wirklich sinnvoll vor. Also mir kommt es wirklich so vor, als ob sie, ne, was mich bisher immer gestört hat und auch an den Forderungen der FDP zum Beispiel gestört hat, ist dieses Öffnen, aber ohne eine Strategie, ohne eine Idee, wie begleiten wir das denn alles eigentlich. Jetzt gibt es immerhin wirklich Maßnahmen, die sagen, also...
Ne, das ist, ich kann jetzt das erste Mal, dass ich nicht mehr sagen kann, was ich seit fast einem Jahr sage, niemand hat einen Plan. Die haben jetzt einen Plan. Sie werden an der Umsetzung scheitern.
Das mag sein, aber sie versuchen es wenigstens. Ne? Also sie haben zum Beispiel, was ich auch gut finde, eingebaut, das ist also auch eines dieser B-Szenarien. Ich glaube, beim dritten Öffnungsschritt ist es auch ein bisschen schwer, den Überblick zu behalten. Man muss dann immer genau nachgucken, wo stehen wir jetzt eigentlich, was machen wir jetzt eigentlich.
Es gibt auch so eine Grafik, aber da steht nicht alles drin,
habe ich dann festgestellt. Nee, genau. Man muss sich echt diese 13 Seiten ausdrucken. Empfehle ich auch, wir verlinken das. Empfehle ich vor allem auch deswegen, weil ich referiere jetzt nur bis zum dritten Öffnungsschritt, weil der könnte theoretisch schon nächste Woche losgehen. Also angenommen, ihr wohnt irgendwo, wo unter 50 ist, dann könnten auch schon die Museen und Zoos wieder aufmachen. Beziehungsweise unter 100 können sie es ja auch, aber halt unter der Bedingung, dass Terminbuchung und auch Dokumentation der Kontaktverfolgung. Und ich denke, da kommt diese Luca-App zum Beispiel ins Spiel. Haben wir bei dir eigentlich, haben wir noch gar nicht gesprochen.
Nee, haben wir noch nicht. Hat ja lange auch nicht funktioniert.
Aber jetzt funktioniert sie seit...
In Berlin auch, ja.
Seit Smudo bei Anne Will saß am vergangenen Sonntag, funktioniert die App. Das ist irgendwie ganz witzig, weil der ist so der Botschafter dieser App anscheinend. Und da kannst du einfach miteinander einchecken. Also jeder, der diese App hat, hinterlässt da seine Daten. Wirklich private Daten. Aber ich glaube, der Austausch ist dann wiederum anonymisiert. Also, keine Ahnung, du und ich, wir treffen uns irgendwo und checken kurz QR-Code voneinander ein, dann weiß die App, wir haben uns getroffen und wenn einer von uns beiden hinterher positiv getestet wird, rechnet die App automatisch alles Mögliche im Hintergrund aus. Unter anderem, das ist anscheinend eben auch der Vorteil, macht sie eben diese Cluster-Rückverfolgung, also im Hintergrund. Das ist ja das, was Christian Drosten letzten August schon gesagt hat, dass wir das machen müssten. Und was
das war noch früher, das war doch dieser Zeitartikel im Sommer.
Ja, im August.
Oder? Was, August? Ich dachte eher so Juni, aber okay.
Ich meine, es war August, ist ja auch wurscht. Jedenfalls, der redet ja schon sehr lange davon und die Corona-Warn-App hat das ja nie gekonnt. Also sie hätte nie Cluster-Rückverfolgung machen können und die Luca-App kann das halt. Und von daher ein weiterer wichtiger Schritt. Also ladet euch alle diese App runter, nutzt das. Auch hier, wie heißt der, Helge Braun, der aus dem Kanzleramt empfiehlt das. Also von daher, genau.
Ja.
Und die ganzen anderen Öffnungsschritte 4 bis 5, die referiere ich jetzt nicht, weil die kommen halt erst, wenn sich dann 14 Tage nach dem dritten Öffnungsschritt, also von hier jetzt an in 2 Wochen, nichts verschlechtert hat. Ja?
Ja.
Dann kann es das geben, das können sich auch alle gern durchlesen. Ich habe nur irgendwie so das ungute Gefühl, dass wir darüber nicht reden brauchen, weil ich nicht glaube, dass wir in 14 Tagen noch unter 50 bleiben irgendwo. Ich gehe mal davon aus, dass wir, wie es auch eine Modellierung berechnet hat, dass wir in 1 bis 3 Wochen sogar wieder über die 100 gehen werden.
Ja, das befürchte ich auch. Ja.
Aber das
die Leute werden auch zunehmend, man sieht es auch tatsächlich wieder draußen, die Leute werden zunehmend wieder unvorsichtig. Lieferatoren ohne Maske, die noch nicht mehr so tun, als hätten sie eine, also so unterm Kinn hängen oder so. Auch in den Läden ist es voller, die Leute rücken einander dichter auf die Pelle. Ich habe da auch ein gutes Gefühl, ja.
Ja, also ich meine theoretisch, ne, Stufe 4, da kommt dann Außengastronomie, Theater, Konzert, Kino und so weiter. Aber ja.
Ich fürchte halt, sie werden zwei Dinge, also ich sehe zwei Probleme. Bei dem einen ist es so, das ist ein super Plan. Pläne scheitern ja an ihrer Ausführung. Das weiß jeder, der schon mal einen Plan versucht hat umzusetzen. Und die Ausführung dieses Plans, die hat ein paar Sollbruchstellen und die sind so offensichtlich, dass es eigentlich Absicht sein muss, dass sie diese Lücken nicht schließen. Und diese eine Riesenlücke, wie ich finde, habe ich ja eben schon rumgeätzt, ist der Schnelltest bzw. Selbsttest. Das ist ein super Mittel. Ja? Das, also was du ja eigentlich haben willst, ist, du hast irgendwie neben deiner Haustür ein Gerät, so wie bei Gattaca, ne? Da hältst du dann deinen Finger drauf, dann macht's piep und sagt dir, du bist ansteckend oder du bist nicht ansteckend. So, wenn du ansteckend bist, bleibst du zu Hause. Das ist ja eigentlich der Idealzustand. Was aber passieren wird, ist, die Leute werden, entweder werden sie sich selber positiv testen und sich denken, ist ja nicht so schlimm, ist ja schon Donnerstag, den einen Tag morgen kann ich immer noch arbeiten gehen. Oder sie werden gar nicht erst testen, weil sie Schiss haben, dass sie dann, wie ich eben erzählt habe, in Quarantäne müssen oder weil sie unbedingt ins Restaurant oder ins Kino oder sonst wohin wollen, dann da so ein bisschen laxer sind. Und genauso glaube ich auch, dass das bei Eltern passieren wird, die ihre Kinder für die Schule freitesten wollen oder sollen. Und ich verstehe nicht, warum sie da nicht zwingend eine Einlasskontrolle in diese Gesetze oder in diese Verordnung geschrieben haben. Dass sie sagen, du kommst nur ins Restaurant, wenn du am Eingang einen negativen Schnelltest gemacht hast und nicht vorweisen kannst oder sowas.
Ja, das weil du dann so natürlich die, also da gibt es ja auch schon die Beschwerden, dass dann, das wird mancherorts auch so gemacht, dass dann die Restaurants Schnelltests besorgen müssen auf ihre Kosten und die das dann ja, durchführen müssen.
Dann ja. Steht es halt hinterher auf der Rechnung. Mein Gott, die 5 Euro, das ist ja nur wirklich...
Es wäre tatsächlich die sicherste Art und Weise.
Ja, hast du absolut, absolut recht. Absolut, weil du kannst halt hingehen. Also ich werde halt trotzdem nicht in ein Restaurant essen gehen, solange ich nicht sicher sein kann, dass die Leute da nicht mit gefälschten negativen Tests reinrauschen.
Ich habe viel grundsätzlichere Kritik an dem Ganzen als du. Ja. Du setzt ja auf die schlechten Menschen in der Gesellschaft. Okay.
Na, einen habe ich noch.
Ja.
Sie werden das wieder kassieren. Wenn sich abzeichnet, dass wir in den Sommer rein auch noch diese jetzt beschlossenen über 100 Lockdown-Maßnahmen haben, werden sie das Ding spätestens im Mai kassieren und mindestens ihre Grenzwerte hochsetzen.
Ja gut, das werden sie dann begründen mit den Impfungen und so weiter und so
genau.
fort.
Haben sie ja jetzt schon.
In dem Papier steht auf Seite 2, die Aussagekraft des Schnell- bzw. Selbsttests sinkt jedoch nach einigen Stunden deutlich ab, da weder eine Neuinfektion mit noch geringer Viruslast erkannt wird, noch eine nach dem Test erfolgte Infektion. Und deswegen können diese Schnelltests, und das wissen wir auch schon seit über einem Jahr oder seit einem Jahr, nur tagesaktuell sagen, was eigentlich los ist. Das schreiben sie selber in dem Papier. Und dann geht's weiter auf Seite 5 und das sehe ich als ein totaler Widerspruch zu diesem, was sie selber noch sagen, dass sie nämlich beschlossen haben, dass es Corona-Tests gibt, die bezahlt werden sollen und zwar A, für einen sicheren Schulbetrieb und eine sichere Kinderbetreuung, bla 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 bla, soll das Personal in Schulen und Kinderbetreuung sowie alle Schülerinnen und Schüler pro Präsenzwoche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest erhalten.
Super.
Das Gleiche gilt auch für Unternehmen, dass die Unternehmen in Deutschland als gesamtgesellschaftlichen Beitrag ihren in Präsenz Beschäftigten pro Woche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest machen. Haben sie auch beschlossen? Und auch
verrückt.
Allen asymptomatischen Bürgerinnen und Bürgern wird mindestens einmal pro Woche ein kostenloser Schnelltest einschließlich einer Bescheinigung über das Testergebnis ermöglicht, über die Kommune oder das jeweilige Land oder Testzentrum und so weiter und so fort. Das heißt, sie wissen ganz genau, dass diese Schnelltests nur einen Tag sinnvoll und gültig sind, bezahlen aber nur einen in der Woche. Und das ist ja okay, solange es vielleicht um Theater geht oder um... Ich möchte unbedingt mal zum Friseur oder wo auch immer.
Genau. Ja, oder so Leute wie wir jetzt, die im Wesentlichen von zu Hause aus arbeiten, also die im Wesentlichen in kleinen Halbisolationen leben und vielleicht einmal sagen, so, ich gucke jetzt mal nach, dann, weil ich war vielleicht vor einer Woche in einer komischen Situation oder so. Ja.
Entweder aber das oder halt.
Regelbetrieb irgendwo, kannst du das vergessen?
Ja, eben. Also ich denke, das ist halt total sinnvoll. Und ich hoffe, dass auch die Leute das verstehen. Dieser Schnelltest ist dafür da, damit ihr das, was ihr gerne machen wollt, machen könnt. Ne? Freunde treffen darf man jetzt ja auch wieder. Zumindest 5 Leute aus 2 Haushalten, 14-Jährige nicht mitgerechnet. Das kannst du machen. Du kannst zum Friseur, du kannst jetzt ins Gartencenter gehen. Die Schnelltests sind dafür gedacht, dass du sie machst, bevor du das tust. So.
Ja, ja.
Das muss man den Leuten vermitteln. Ja, dafür sind die da. Mach das und geh erst dann andere Leute treffen. Bitte. Sie sind aber halt nicht dafür da, dass Leute einfach in die Schule gehen wieder. Also so funktioniert es halt nicht. Du kannst die Schule nicht aufmachen und dann einmal in der Woche alle testen und dich dann wundern, so,
machen.
Ups, da sind uns jetzt aber doch ganz schön viele durch die Lappen gegangen. Ja, naja, also das ärgert mich daran eigentlich am meisten. Ja. Und der Witz, der ganz große Witz an dieser ganzen Geschichte ist ja, wer jetzt die Verantwortung dafür trägt, dass es eine Teststrategie gibt.
Ja.
Nämlich?
Ja, ich weiß. Ja, ja, Scheuer und Spahn. Was gestern oder vorgestern, gestern war das, glaube ich, haben wir interviewt, den, wie heißt er? Ob man im Gesundheitsausschuss, also FDP, ob man im Gesundheitsausschuss ist, auch ein Infektiologe, Mediziner, also der weiß auch, wovon er spricht. Und der musste sogar lachen, als wir über Spahn und Scheuer geredet haben als Taskforce. Das fand ich sehr, sehr spaßig. Der musste so, ja, nee.
Und ich glaube, so ging es ganz vielen. Es waren auch viele Leute, die gesagt, ach so, das war gar nicht der Postillon, was ich gerade gelesen habe.
Das ist unglaublich.
Ich habe das auch gehört und gedacht so, okay, aber ich habe auch diese Woche ein Video von MyLab geguckt zum Thema Versöhnung und seitdem versuche ich nicht alles so komplett abgefuckt, fies und fatalistisch einzuordnen und auch entsprechend darauf zu reagieren, so wie es auch mein Impuls wäre, ganz ehrlich, es ist mein Impuls, sondern ich habe jetzt gedacht, nee, lass die Nachricht mal sacken, schlaf mal eine Nacht drüber und guck mal, was du morgen darüber denkst. Und das habe ich gemacht.
Und was denkst du heute darüber?
Ich bin aufgewacht und habe gedacht, das ist eine Strafe. Das ist eine
Strafe.
Für
Spahn ist das eine Strafe, ja. Ja, ja. Für Scheuer ist es egal, weil CSU gewinnt immer. Ja.
Und in meinem Kopf entstand so ein Bild von so vielleicht auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Also, weil es kommt einem ja schon so ein bisschen vor wie so ein Himmelfahrtskommando.
Ja,
und
ja, das ist das, ja, genau.
Habe ich mich hingesetzt und gefrühstückt. Und während ich frühstückte, lief das Radio. Und auf Radio 1 war der Freitagskommentar von Hajo Schumacher zu hören.
Aha.
Und er hat sehr treffend das zusammengefasst mit noch besseren Worten, als ich jetzt je könnte, was ich denke.
Die Frage dahinter lautet für mich, war das Absicht oder ist das Fahrlässigkeit? Denn ist doch völlig klar, dass sich das ganze Land das Maul zerreißen würde über diese beiden. Der eine ist im freien Fall in den Umfragen, der andere ist schon lange unten aufgeschlagen. Und Menschen mit Stil machen schon ewig keine Scheuerwitze mehr, weil echt zu einfach. Und Spahn, ja, der hat wahrlich keine Meisterleistung abgeliefert in letzter Zeit, aber er hat immerhin die Schnelltests für alle Mitte Februar angekündigt. Das hat ihm die Kanzlerin, wir erinnern uns, am 22. Februar kaputt gemacht, um ihm knapp zwei Wochen später den Job wieder zuzuschieben mit Andi Scheuer als Bonus. Ich meine, die beiden nun als Pandemieretter zu präsentieren, das ist wirklich mutwilliges zum Fraß vorwerfen. Sowas geschieht aber nicht ohne Einverständnis der Kanzlerin. Und Vorgesetzte haben eine Fürsorgepflicht. Dass hier jetzt zwei der öffentlichen Hinrichtung preisgegeben werden, das ist echt nicht in Ordnung, sondern ich finde es bösartig.
Ja.
Und er meinte ja, dann auch noch, dass, also das Ausmaß der Katastrophe erkennt man eigentlich daran, dass er auch noch Spahn und Scheuer in Schutz nimmt.
Ja, stimmt. Also bei Scheuer, also da ist halt, ne, die CSU muss halt immer an allem beteiligt werden, darum gewinnt die CSU immer, darum wird Markus Söder auch nicht Bundeskanzler, weil er wäre dumm, wenn er diese machtvolle Position, die er als bayerischer Ministerpräsident hat, verlassen würde. Also darum ist Scheuer da drin, also der ist halt auch der Entbehrlichste dann einfach mal gewesen aus der CSU. Das mit Spahn könnte allerdings auch noch sein, dass Merkel sich gedacht hat, okay, Freundchen, letzte Chance.
Ja, ja,
weil wenn er das jetzt wuppt, dann werden die Leute ihm die ganzen Korruptionsverdächte der letzten Monate verzeihen. Wenn er das jetzt nicht wuppt, dann werden sie es vielleicht nicht tun. Einerseits. Andererseits muss man auch sehen, es gibt zur Bundestagswahl, keine Machtoption ohne die CDU, CSU, also ohne die Union. Die Union wird auf jeden Fall in der nächsten Bundesregierung sitzen. Da führt kein Weg dran vorbei. Es sei denn, es geschieht ein Wunder, was ich sehr hoffe, weil dazu muss ich noch nicht mal ein politischer Gegner der Union sein, was ich bin. Aber ich finde, die sind zu lange an der Regierung.
Ja.
Das reicht jetzt mal wieder. Aber sie werden garantiert an der Regierung beteiligt sein, selbst wenn sie Juniorpartner werden sollten, unter den Grünen oder unter der SPD, wer weiß, was da noch passiert. Aber sie werden auf jeden Fall an der nächsten Regierung beteiligt sein. Das heißt, sie können nicht verlieren. Die müssen noch nicht mal gute Arbeit abliefern. Die können im Grunde machen, was sie wollen. Sie werden ja sowieso gewählt.
Mhm.
Ja, und die ganzen Frustrierten der Mitte, die sagen, ich gehe gar nicht wählen dieses Jahr. Also ich rechne wirklich mit einer extrem niedrigen Wahlbeteiligung zur Bundestagswahl. Die werden keinen Unterschied machen. Also weil im Verhältnis wird die Union immer noch stark sein. Ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, was das soll. Aber ja, es ist eine Strafe, es kann auch eine Bewährung sein und es kann auch tatsächlich sein, dass es ihnen einfach egal ist. Das ist aber dann wieder so mein zynischer Blick darauf. Ich habe das Gefühl, es ist ihnen alles egal. Also die tun ja noch nicht immer mehr so. Hast du Helge Braun gestern im Heute-Journal gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Wir erzählt, wir haben ja eine Teststrategie, wo ich dachte, der tut noch nicht mal mehr so als weißt du? Der redet Unsinn. Und selbst Klaus Kleber sagt ihm, sie reden ja Unsinn. Also jetzt nicht wörtlich. Aber das ist tatsächlich mein, ja, aber wie gesagt, ich habe schlechte Laune, wenn ich an Politik denke im Moment. Und unterstelle da wirklich gerade sehr, sehr, sehr viel Bösartigkeit. Ja. Gucken wir auf den Deutschland-Trend. Da geht es um die Corona-Maßnahmen und ich finde die Zahlen ganz, ganz witzig. Die aktuellen Maßnahmen gehen zu weit, sagen 30%, sind plus 3. Sie gehen nicht weit genug, sagen 20%, sind plus 4. Das heißt, die sagen, die sind angemessen, haben 7% abgegeben. Das heißt, es diffundiert langsam aus der Mitte heraus an die Ränder. Mhm. Das finde ich einen ganz witzigen Effekt.
Ich finde es besorgniserregend. Wirklich. Also, das ist schon echt ein Problem. Aber ich habe auch, wie gesagt, also dieses MyLab-Video ging halt genau um dieses Problem, also dass alle nur noch streiten, dass es so die Teams gibt, ne? Team Drosten, Team Streeck, ja, oder was weiß ich.
Also sind angemessen und gehen nicht weit genug. Das sind ja die BefürworterInnen erstmal dieser Maßnahmen. Mm. Das sind ja immer noch 67%.
Ne? Okay.
Also sind immer noch 2/3. Bedenklich würde ich es finden, wenn es sich tatsächlich dann so auf 1/3, 1/3 dafür, dagegen irgendwie aufteilen würde oder so. Ja. Die Frage ist, was tun mit den Maßnahmen? Vollständig aufheben, sagen 10%, teilweise aufheben, sagen 53%, dran festhalten, sagen 34%. So. Vollständig aufheben, das sind die ganzen Weltleser, AfD-Wähler so, ne? Teilweise aufheben, 53%. Da würde ich dann jetzt gerne mal eine Umfrage sehen, unter den 53%, welche Maßnahmen genau sie denn gerne aufgehoben hätten. Weil ich glaube, man kann das so nicht wirklich fragen.
Das stimmt.
So, und es gibt ein paar Detailzahlen und die sind bizarr hoch. Also, über 80% der Leute sagen, Einzelhandel und Gastronomie sollten gelockert werden. Sondern 77% sagen, Hotels und Übernachtungsbetriebe sollen gelockert werden. 70% Schulen, 68% Kinos, Museen und Theater, 65% sagen, Muckibude und Sportstätte, also Fußballplatz und so weiter, sollen geöffnet worden. Das ist alles mehr als 53%, was ich irgendwie ganz lustig finde. Und ich vermute dahinter so einen Not-in-my-Backyard-Effekt. Mm. Ich persönlich, Holger Klein, bin ja auch der Meinung, dass gewisse Maßnahmen gelockert gehören, weil ich sie für absurd halte. Ja? Also zum Beispiel, auch natürlich aus Eigennutz, kommt da oben noch drauf, ne? Aber Campingplätze. So. Campingplätze sind in einer solchen Weise organisiert, wenn man es ordentlich macht und nicht wie Regenbogencamping auf Rügen. Wenn man es ordentlich macht, kannst du einen Campingplatz in einer solchen Weise.
Wieder hin.
Naja, das war ja nur wirklich katastrophal organisiert.
Ja, okay.
Aber wenn du es ordentlich organisierst, so wie die Campingplätze, die wir letztes Jahr in Bayern zum Beispiel waren, dann kannst du so den Ablauf auf einem Campingplatz so steuern, dass das Infektionsrisiko geringer ist als in jeder S-Bahn.
Ja.
Du musst halt ein bisschen dafür sorgen, dass die Leute nicht alle gleichzeitig ins Waschhaus laufen und so, aber das kriegt man alles hin. Notfalls musst du halt ein bisschen mehr Geld drauflegen. Das heißt, ich finde, Campingplätze sollten aufmachen dürfen. Ja? Aber ich finde auch, Schulen und Einzelhandel sollten so wie bisher dicht bleiben.
Ja, aber das finde ich natürlich.
Halt, und wenn jetzt einer kommt, fragt, sollten wir die teilweise aufheben, dann sage ich natürlich, ja sicher. Und zack, bin ich in den 53%, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass wir dringend dran festhalten sollten.
Genau,
ich glaube, das ist lustig, diese Zahlen, die da so, ja.
Es geht ganz schnell und das ist halt auch, ich glaube auch, man kann nicht Schulen und Kitas und so weiter jetzt für immer einfach nur zulassen. Ich bin selber auch extrem zwiegespalten, wie ich das jetzt sehe, dass mein eines Kind nächste Woche wieder in die Schule geht. Ich weiß aber zum Beispiel, es ist Wechselunterricht, es ist also nur die halbe Klasse, es werden alle Masken tragen in diesem Unterricht.
Dabei müssten die das gar nicht, wenn die einfach eine Einlasskontrolle mit Schnelltests machen würden.
Ja, aber da fehlen natürlich die Ressourcen noch immer, ne? Also es gibt's halt nicht. Also ich, genau, und da denke ich halt, genau, du hast
Schere, genau, es gibt Ressourcen.
Ja, du hast das Stichwort genannt. Wenn ich das schon mache, dann flankiere ich das halt mit Schnelltests, so.
Ja.
Um sicher zu gehen, dass alle sicher sind. Und dann kann man ja auch sogar theoretisch wieder alle reinlassen, wenn man alle testet. Stattdessen gibt's das nur einmal in der Woche.
Ja.
Und das, finde ich, ist ein Problem. Also grundsätzlich denke ich auch, man kann die Schulen aufmachen, wenn man sich darum kümmert, dass alle sicher sind, die da in diese Schule gehen.
Und jetzt sagst du mir ja immer, nee, du warst das gar nicht, sondern dass der Thomas Brandt sagt immer, die Politikerinnen und Politiker, die sind nicht klüger oder dümmer als du und ich auch.
Ich sag das auch immer.
Ja, jetzt erklär mir doch bitte mal, wenn du das weißt, wenn ich das weiß, warum wissen die das nicht? Und beziehungsweise, sie wissen es ja, sagst du ja immer, warum wollen die das nicht? Was ist das Problem? Warum sind die nicht in der Lage zu sagen, wir brauchen so viele Schnelltests, dass wir jeden Tag eine Einlasskontrolle an der Schule machen können? Sobald wir das können, machen wir die Schulen wieder auf. Lassen Sie uns 2 Wochen Zeit. Wir kaufen das Zeug auf dem Markt zusammen, so gut wir nur können. Hier ist noch ein bisschen Geld für das Fachpersonal, das dann diese Abstriche macht, weil das kann man ja unmöglich Lehrerinnen und Lehrern zumuten. Dafür sind sie ja nicht zuständig. Warum passiert das nicht? Das raff ich. Das ist das, was mich so aufregt daran. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass sie sehenden Auges ins Verderben laufen. Nicht, dass sie sich so denken, so wie Kretschmer hier, der sächsische Ministerpräsident, oder Kretschmann, ich bringe die immer durcheinander.
Kretschmann.
Der einfach ein bisschen doof ist.
Der ist überhaupt nicht doof.
Doch, natürlich ist er doof. Nicht der ist ein bisschen doof und ist dann läuft er irgendwie 5 Monate zu spät in ein Krankenhaus und stellt fest, oh Scheiße, das ist ja richtig schlimm, die Krankheit. Das ist ein bisschen doof. Wenn ich Ministerpräsident, ich hab so die naive Vorstellung, dass Ministerpräsidenten die Besten der Besten der Besten sind, die da im Parlament so unterwegs sind.
Also ich möchte mal kurz aus dem Protokoll, die Erklärungen sind auch ganz interessant, die sind so ganz am Ende des Papiers.
Wo du Protokoll sagst, warum sind die Sitzungen der MPK nicht öffentlich? Das ist das undemokratischste Gremium, was wir überhaupt nur haben im Land und ausgerechnet die Tagen nicht öffentlich.
Ich glaube, es ist schwer genug für die. Wenn dann auch noch alle draufschauen würden, was da passiert, ich glaube, würden sie zu gar keinem Ergebnis mehr kommen, weil niemand sich traut, irgendwas zu sagen.
Dann müssten sie vernünftig diskutieren und ordentliche Argumente austauschen und nicht irgendwie hier so typisches Landesfürsten-Schmollmündchen machen.
Ja. Nee,
wenn Schleswig-Holstein das so machen darf, dann wollen wir das aber auch.
Es ist ja sogar was durchgestochen worden diese Woche, was Söder so gesagt hätte.
Ja?
Aber beim Tagesspiegel, der hat sich sehr despektierlich über, ich weiß gar nicht mehr über wen, geäußert. Über Scholz. Ja, genau. Der hat den Olaf Scholz fertig gemacht dort. Naja, sehr interessant jedenfalls aus den Protokollerklärungen. Und zwar hat der Freistaat Sachsen vermerken lassen im Protokoll, der Freistaat Sachsen hält die hier beschlossenen unkonditionierten Öffnungen angesichts der aktuellen und absehbaren Infektionslage sowie Impfquote für nicht vertretbar. Er ist der Ansicht, dass Öffnungen mit einem verpflichtenden und funktionierenden Testregime gekoppelt sein müssen. Sachsen ist hier anscheinend die einzigen Vernünftigen gewesen.
Du, der Freistaat Sachsen, ne, der hält auch Rechtsextremismus für untragbar. Ja. Erzählen können die ja viel. Ne? Also, Entschuldigung, ja, aber gut. Den Sachsen, wenn es irgendein Bundesland gibt, dem ich nicht über den Weg traue, dann ist es Sachsen.
Ich traue denen da jetzt gerade schon, weil die natürlich, Echt? Wir hatten es vorhin von Tschechien, die kriegen es natürlich ordentlich ab. Also da, wenn du dir die Karte auch anschaust, die Deutschlandkarte, wie gerade so die Inzidenzen verteilt sind in diesem Land, Bayern und Sachsen sind im Arsch, weil sie einfach Grenzregion zu Tschechien sind.
Ja, ich verstehe überhaupt nicht, dass sie die Grenzen nicht zumachen, wegen der Pendler. Ja, mein Gott, dann lässt man sich für die Pendler was einfallen, dann kriegen die halt irgendwie, keine Ahnung, Pensionszimmer oder sowas und müssen halt über irgendein Testregime ein- und ausreisen und das halt nur einmal in der Woche und nicht mehr jeden Tag oder so. Das kann man doch auch lösen. Verstehe ich alles nicht.
Ja,
das ist so unflexibel, so unpragmatisch alles. Ach, hätte man die Sache doch nur mir überlassen, ne? Dann wäre alles besser. Gibt's aber zu lachen, das ist eine Unverschämtheit. Der Mietendeckel ist 1 Jahr alt und das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München hat Daten ausgewertet von immowelt.de, also dieser Webseite. Sagen Sie dann auch selber in Ihrer Auswertung, verlasst euch mal nicht allzu sehr darauf, weil es ist nur diese eine Webseite, deren Daten wir gesehen haben. Und wir haben auch nur Angebotspreise uns angucken können und nicht tatsächliche Kauf- und Mietpreise. Also die Abschlüsse haben Sie nicht gesehen. Haben aber gesehen, dass der Berliner Mietendeckel den Berliner Immobilienmarkt zweiteilt. Ja, du hast ein reguliertes Segment und ein unreguliertes Segment.
Mhm,
Miet- und Kaufpreise im regulierten Segment haben sich schwächer entwickelt als in einer Kontrollgruppe über, ich glaube, 13 andere Großstädte haben sie als Kontrollgruppen genommen. Das heißt, innerhalb der Regulierung ist es weniger gestiegen. Außerhalb der Regulierung sind Miet- und Kaufpreise stärker gestiegen als in der Kontrollgruppe, was ganz interessant ist. Das heißt,
der wirkt.
Genau. Das heißt, er tut bisher also genau, was er soll, dieser Mietendeckel, nämlich die Mieten im regulierten Teil des Marktes zumindest ein bisschen ausbremsen. Alle heulen rum, ne? So Baufilz, Berliner Baufilz, FDP und die ganzen Zahnwälte heulen rum, weil ihre Geschäftsmodelle nicht mehr so gut funktionieren, das ist klar. Und man muss auch wirklich, muss ich auch sagen, also im Moment finde ich, das sieht's ganz gut aus, aber man muss halt echt gucken, was das längerfristig macht, das Ding. Ne? Wegen Pandemie ist momentan wahrscheinlich eh ein bisschen was verzerrt noch. Und irgendwann wirst du ja wahrscheinlich auch sehen, was die Kaufpreise im regulierten Teil machen, weil du ja nicht mehr beliebig viel Geld mit so einer Wohnung verdienen kannst. Mhm. Das ging ja vorher. Du kannst ja vorher zu jedem Preis kaufen und hast dann entsprechend einfach nur eine hohe Miete genommen. Und jetzt machst du halt im Zweifelsfall Verlust mit deinem Geschäftsmodell, weil die Mieten deinen Kaufpreis nicht mehr deckt. Und dann musst du dir ein neues Geschäftsmodell überlegen und dein altes abstoßen. Das heißt, die Wohnung zu einem Preis verkaufen, der für den Käufer noch ein hinreichend gutes Geschäft ist, weil er vielleicht mehr Eigenkapital hat als du oder irgendwie sowas. Mhm. Und so sollte dann eigentlich in meiner naiven ökonomischen Vorstellung sich dieser gesamte regulierte Teil des Marktes langsam aber sicher runterrütteln. Ja, weil wenn die Wohnungen, die Kaufpreise niedriger werden, musst du nicht mehr so hohe Mieten zahlen, um die zu refinanzieren. Und ja. Und in diesen Clownhouses da an der Spree unten zum Beispiel, da kannst du ja dann immer weiter deine Mondpreise nehmen. Das funktioniert ja ganz gut. Dann kaufen halt die Berlinerinnen und Berliner kaufen ihre eigenen Wohnungen im regulierten Segment und die Norweger und die ganzen Chinesen kaufen halt Clownhouses.
Clownhouses finde ich super.
Habe ich erfunden, glaube ich.
Ja, ist gut, du bist sehr kreativ.
Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dasselbe Institut, also das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, hatte damals vorhergesagt, dass der Mindestlohn eine knappe Million Jobs kosten würde.
Oh, okay.
Was vielleicht einer der Gründe dafür ist auch, dass sie einfach nur sagen, was passiert ist, aber überhaupt keine Schlüsse daraus ziehen und keine Empfehlungen geben und nichts und nicht so sagen, das muss abgeschafft werden oder sonst wie.
Ja. Ja, da sind wir bei einem wichtigen Thema. Und zwar gab es diese Woche einige Meldungen auch zur sozialen Ungleichheit. Es gab einen Regierungsbericht, der vorliegt und der mal geguckt hat, wie eigentlich so die Pandemie auf das Einkommen ausgewirkt hat in Deutschland. Und surprise, surprise, also schon Ende August 2020 mussten 15,5 Millionen Haushalte in Deutschland Einkommenseinbußen hinnehmen. Das ist jetzt keine große Überraschung.
Ja, aber das musste selbst ich und mir ist es die ganze Zeit richtig gut gegangen.
Ja, eben, ich sage ja, es ist keine große Überraschung, aber was...
Entschuldige, ich habe das falsch formuliert. Ja, ich weiß, ich war auch dabei.
Ach, Eugerchen. Jedenfalls, was laut dem Regierungsbericht bemerkenswert ist oder was, wo man ein Auge drauf halten sollte, ist, dass eben vor allem die Gering- und Normalverdiener darunter gelitten haben, also eben nicht so Leute wie du und ich. Und ein weiterer Bericht, den gab es bei der Tagesschau, also da hatten dieses Recherchekollektiv aus NDR, WDR und SZ mal wieder geguckt, wie eventuell auch die soziale Lage, also man soll ja nicht sagen sozial, sondern man soll ja finanziell sagen. Es gibt ja kein, also wir reden ja nicht von den sozial Schwachen, sondern von den finanziell Schwachen. Mhm. Aber ich muss mich da auch erst noch dran gewöhnen. Aber wie eben besonders häufig sich Menschen auch mit Corona infiziert haben in den vergangenen, ja, inzwischen 12 Monaten, die in solchen Bezirken lebten, wo eben die in Anführungszeichen sozial Schwachen leben, also Menschen mit weniger Einkommen. Also auch da, nicht nur hatten sie größere Einkommenseinbußen, sondern, und das konnte man zumindest in Bremen und in Berlin beobachten, alle anderen Bundesländer haben keine Daten erhoben über die Corona-Infizierten, die darauf Rückschlüsse geben könnten, was eigentlich so die sozial-ökonomische Lage von Infizierten ist. Und in Berlin und Bremen hat sich eben gezeigt, dass gerade in den Gegenden, wo eher ärmere Leute leben, also zum Beispiel auffällig war in Berlin-Neukölln, wo auf einen Quadratkilometer 7000 Menschen leben, haben sich besonders viele Menschen infiziert und in Treptow-Köpenick leben halt irgendwie 1600 auf einem Quadratkilometer, also sehr signifikant weniger. Das heißt, die haben mehr Platz und haben Gärten und haben, was weiß ich, begegnen auch nicht so oft anderen Menschen, das ist das eine. Aber
auch alleine schon, wenn du weniger Wohnungen im Aufgang hast, das ja, macht ja schon was aus wahrscheinlich.
Genau,
ja.
Das macht auf jeden Fall was aus. Aber was auch noch was ausmacht, ist, dass diejenigen, die sich infizieren, sind ganz oft die, die in den sogenannten systemrelevanten Berufen schlecht bezahlt arbeiten. Mhm. Ja, also Austräger von Essen, von Paketen, Leute, die in der Pflege zum Beispiel arbeiten. Also wir haben ja sehr viele MigrantInnen in der Pflege angestellt, weil das ja billiger ist und weil wir ja nicht bereit sind, gute Pflege auch gut zu bezahlen. Und insgesamt kann man auch sehen, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund sich überdurchschnittlich mit Corona infiziert haben, überdurchschnittlich oft, woraus übrigens die Bild-Zeitung diese Woche gemacht hat, ja, weil die ja irgendwie sich nicht ordentlich benehmen können.
Haben die das gemacht oder haben die das nur unterstellt? Ich hab nur die Schlagzeile gesehen und aus der Schlagzeile ging das ja nicht hervor.
Sie haben es, also ich finde, die Schlagzeile war also für meine Augen bewusst so formuliert, dass es nicht hervorgeht, aber dass die Rechten, ja, die die Bild-Zeitung ja, so ja, verstehen
ja,
werden.
Ja,
also
das ist halt Dog Whistling, ja, ja.
Genau. Tatsächlich ist es aber so, dass eben diese, ja, die Art und Weise von Jobs, die gemacht werden müssen, von diesen Leuten, die eben nicht einfach im Homeoffice bleiben können, sie natürlich auch einem größeren Risiko aussetzen. Und das sind überdurchschnittlich oft Menschen mit Migrationshintergrund. Und das hat mich dann auch erinnert, ich hatte diese Woche gesprochen mit jemand, die arbeitet in einem Museum und die meinte, wir sind alle total aufgeregt, weil wir jetzt nächste Woche wieder öffnen müssen und für uns selber ist das gar nicht so das Drama, aber das bedeutet, dass auch alle Leute, die in Museen arbeiten und zwar prekär beschäftigt oder eben mit einem Mindestlohn arbeiten, ne, Museumswärter oder Putzkräfte oder wer auch immer, die müssen jetzt wieder zur Arbeit fahren. Die müssen sich in die S-Bahn setzen, die haben meistens kein Auto, können sich das nicht leisten mit dem Auto und sind jetzt wieder einem größeren Infektionsrisiko ausgesetzt als vorher. Also das sind alles Dinge, die hat man oft nicht auf dem Schirm, wenn man immer nur über Homeoffice redet. Kann man das machen, kann man das nicht machen? Da ist man eigentlich schon eine Stufe über dem, wo viele andere Menschen gar keine Entscheidung haben, ob sie das jetzt machen oder nicht und wie sie das so machen, dass sie sich am besten schützen können, sondern dass sie relativ ungeschützt halt einfach zur Arbeit müssen in vollen S-Bahnen zum Beispiel oder in vollen Bussen meinetwegen. Ja, also das fand ich ganz interessant. Verlinke das natürlich auch alles. Corona zeigt, dass wo eigentlich auch wieder hier, wo unsere sozialen Schwachstellen liegen.
Ja, das ist, wo alle unsere Schwachstellen liegen. Ja. Aber keiner packt sie an. Also das wäre jetzt auch eine gute Gelegenheit gewesen, es während dieser Pandemie anzupacken. Ja. Haben sie aber nicht. Stattdessen wursteln wir uns auf den Regelbetrieb in den Schulen hin.
Also es könnte, so ich bin mal gespannt, der Economist ist ja auch oft sehr optimistisch, also oder sehr positiv eingestellt und denkt, es wird immer Fortschritt geben und so weiter. Und die haben gesagt, es könnte gut sein, dass die Corona-Pandemie jetzt dazu beiträgt, dass die Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen in Europa, dass die ernster wird. Also zwei Drittel einer Befragung zufolge haben wohl zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger in Europa sich dafür ausgesprochen, für ein bedingungsloses Grundeinkommen, eben weil sie auch gemerkt haben, durch die Pandemie gemerkt haben, wie abhängig sie sind. Also sie müssen zur Arbeit gehen, sie müssen das alles irgendwie organisieren, sie müssen ihre Kinder in die Kitas geben, auch wenn sie Angst haben, dass die sich da infizieren. Sie müssen. Warum? Weil sie sonst ihre Arbeit verlieren und wenn sie Arbeit verlieren, haben sie nichts. Und das ist natürlich das Erste, was so ein bedingungsloses Grundeinkommen ändern würde, dieses, ich muss ja und ich habe ja keine andere Wahlgefühl, also dieses Ausgeliefertsein eigentlich gegenüber dem Arbeitsmarkt.
Ja, aber wenn alles wieder normal läuft, ich bin echt zu schlecht gelaunt, wenn alles wieder normal läuft, werden auch diese Leute versuchen, nach unten zu treten und darum denen, die noch weniger haben, nicht gönnen, dass sie genauso viel kriegen, wie sie selbst haben. Ich fürchte nicht, dass wir, also ich fürchte, dass wir als Gesellschaft oder als Gesellschaften das mit Solidarität und so, das kriegen wir nicht mehr hin. Und für ein bedingungsloses Grundeinkommen, egal was es da. Zwei Drittel hätten gerne die Kohle. Aber wenn sie das dann mal sauber durchdenken, werden sie auch irgendwo genug Stolperstellen oder Stolpersteine finden. Ich traue uns einfach nicht mehr genug zu. Gute Nachricht. Ah, teilweise. Es gibt jetzt ein Lobbyregister. Die Bundesregierung hat sich darauf geeinigt. Also SPD und CDU haben was ausgeklüngelt. Muss jetzt noch durch den Bundestag. Das soll im März noch passieren, dass der Bundestag darüber abstimmt. Und mit diesem Transparenzgesetz können die Abgeordneten jetzt direkt nachgucken, woher sie den größten Präsentkorb kriegen können. Weil es steht jetzt drin im Register, wer arbeitet eigentlich für wen. Das heißt, wenn du als Abgeordnete zum Beispiel denkst, naja, ich bin ja sowieso demnächst beschäftigt mit der Umgehungsstraße da hinten, dann guckst du halt mal, welchen Bauheini du idealerweise sofort anrufst und nicht darauf wartest, dass er vorbeikommt. Ich kann das auch wohlwollend formulieren. Keiner kommt mehr rein, ohne dass wir wissen, für wen der überhaupt arbeitet. Mhm. Das ist schon mal ziemlich viel wert, weil im Moment laufen da halt die Leute ein und aus und im Grunde wundert man sich nur und kriegt es nur mit, wenn du ja zufälligerweise weißt, für welche Lobbyorganisation jemand unterwegs ist. Jetzt kannst du es nachgucken. Die Union, natürlich, die Union hätte gerne gehabt, dass Staatssekretäre und sowas weiterhin nur im Geheimen beeinflusst werden dürfen. Da hat die SPD sich dann aber doch durchgesetzt, redet sich das allerdings auch schön. Von der SPD hören wir, es ist nicht davon auszugehen, dass ein Lobbyist, der wirklich etwas erreichen will, es unterhalb der Ebene des Unterabteilungsleiters probiert. Das sind die politischen Beamten, die Unterabteilungsleiter. Entweder wissen die wirklich nicht bei der SPD, wie man sinnvoll schmiert, ja? Vor allen Dingen, wie man das langfristig macht, jemanden langfristig in Abhängigkeit zu bringen, oder die reden sowas, damit die CDU überhaupt nur zustimmt. Kann auch gut sein, dass sie einfach nur so tun, als würden sie da der CDU auf den Leim gehen. Ich hoffe es. Was fehlt ist, niemand kann sehen, wegen welcher konkreter Themen ein Lobbyist versucht, Einfluss zu nehmen. Und wir werden auch nicht erfahren, inwieweit welche Lobby welchen Einfluss auf welches Gesetz unmittelbar genommen hat.
Das ist ja eigentlich das, was man haben will.
Genau, das ist genau das, was ich wissen will, was ich sogar wissen muss, um wirklich beurteilen zu können, ob Abgeordnete, Minister und deren Beamte sich möglicherweise haben kaufen lassen oder nicht. Und da raff ich wirklich nicht, warum sie das nicht machen, weil jetzt sehen einfach alle weiterhin gleich korrupt aus.
Ja.
Und das heißt, sie sind korrupt. Ich wiederhole mich gerne an der Stelle. Um als unbestechlich zu gelten, musst du vermeiden, überhaupt nur den Eindruck zu machen, bestechlich zu sein. So, und du machst natürlich, wenn du verhinderst, dass sowas nachgesehen werden kann, wenn du Transparenz verhinderst, machst du den Eindruck, korrupt zu sein. Weil ja, warum solltest du die Transparenz sonst verhindern? Diese, ja, da wird dann zu unnötige Bürokratie und so. Wenn dein Interesse wirklich wäre, dass ich dich nicht für korrupt halte, dann würdest du diese Bürokratie in Kauf nehmen.
Ja,
genau. Und weil mit maximaler Transparenz kannst du die Spreu vom Weizen trennen, jetzt ist alles Spreu.
Ja, und vor allem, ich finde es so krass, weil wir haben vorhin schon über Spahn gesprochen. Der sieht gerade sehr korrupt aus, muss man echt mal sagen. Aber unabhängig davon.
Habe ich schon gesagt, kein Politiker sieht korrupter aus als Spahn momentan.
Ja, ja, und aber gleichzeitig haben wir allein in einer Woche jetzt zwei Bundestagsabgeordnete, einmal CDU, einmal CSU gehabt, deren Immunität aufgehoben wurde.
Aber wegen unterschiedlicher Korruption.
Ja, wegen unterschiedlicher Korruption, aber wegen Korruptionsverdacht. Und ja, das wird auch nicht mal eben so aufgehoben, Immunität. Das ist schon krass. Und das ist schon auch ein Problem, was insbesondere die CDU, CSU immer noch nicht in den Griff gekriegt zu haben scheint, wo man dann denkt, müssten nicht auch die anständigen Abgeordneten dieser beiden Parteien ein großes Interesse daran haben, dass der Rest sich auch anständig verhält, weil es einfach scheiße aussieht, was gerade passiert bei denen. Ja. Aber gut.
Ja, der eine, den sie jetzt zuletzt aufgehoben haben, jetzt nicht den Nüßlein, sondern den anderen, der ist ja wegen Aserbaidschan dran gekriegt.
Ja, die alte Aserbaidschan-Geschichte. Aber
genau,
trotzdem.
Da gab es mal ein ARD-Radio-Feature, das leider kulturvernichtet worden ist von der ARD, depubliziert. Ich weiß nicht warum. Vielleicht findet es noch irgendjemand irgendwo. Es hieß Geschenke aus Baku. Mhm. Ein Feature über Korruption im Europarat.
Ja, wo wir gerade
sehr interessant, also gerade was die so auch an Präsentkörbe, also, weil die bringen halt tatsächlich Präsentkörbe. Das ist halt irgendwie noch die der Treppenwitz an der Sache. Weißt du, wie jahrelang diss ich hier rum, so Präsentkorb oder was. Und aus Aserbaidschan gibt es das wirklich. Das finde ich schon toll.
Ja, wenn wir jetzt schon in Aserbaidschan sind, können wir ein bisschen den Blick noch weiten. Und zwar in Richtung Myanmar. Und zwar mit Cham. Das ist ja unsere Kuratorin für weltweite Nachrichten, die bei uns manchmal etwas unter dem Radar laufen, wobei das bei Myanmar vermutlich jetzt gerade nicht so die Gefahr ist. Also ich habe das Gefühl, da schauen gerade wirklich alle hin und das ist aber auch echt notwendig. Also es war sogar in den Lego, es war sogar in den Logo-Nachrichten diese Woche. Ich muss das leider rausschneiden, weil sonst werden wir verklagt. Genau. In Myanmar hat ja das Militär die Herrschaft übernommen und seitdem gibt es Proteste und die Proteste gehen auch weiter, aber das Militär wehrt sich natürlich und wehrt sich auch immer gewaltvoller. Diese Woche war es, und das berichtet uns jetzt die Scham, besonders blutig und besonders schlimm.
Und die Lage wird leider immer schlimmer. Insgesamt sind bislang mehr als 50 Menschen bei Einsätzen von Polizei und Militär ums Leben gekommen. Allein am Mittwoch sind an einem Tag 38 Menschen umgekommen. Das war bislang jetzt der schwärzeste Tag, aber diese Zahl, die könnte sogar weiter steigen. Denn viele Menschen haben sich an dem Tag sehr, sehr schwer verletzt. Das Volk, vor allem das junge Volk, also die Generation Z in Myanmar, die ist jetzt in mehreren Städten auf die Straßen gegangen, in Yangon, Mandalay und in anderen kleineren Städten. Und bislang gibt es auch keinerlei Anzeichen, dass die Proteste aufhören. Und das Militär in Myanmar weiß jetzt, es hat das eigene Volk eigentlich komplett unterschätzt. Vor allem hat es den Willen des Volkes nach Demokratie unterschätzt. Wie schlimm die Lage ist, das zeigt unter anderem ein Video, das der Süddeutschen Zeitung zugespielt worden ist. Die SZ hatte gestern berichtet, dass sie ein Video zugespielt bekommen hat. Ein Video aus vertrauenswürdiger Quelle, das eben aus der Deckung einer Wohnung auf die Straße hinaus gefilmt ist. Und das zeigt einige PolizistInnen, wie sie gerade einen Mann im Wickelrock aus einem Haus schleppen und ihn nach vorne schubsen. Dann fällt eben ein Schuss, der Mann, den sie gefangen halten, der fällt zur Seite und ich nehme an, er stirbt. Sie packen ihn dann an den Armen und schleifen ihn über den Asphalt. Eigentlich zeigt dieses Video bei der Süddeutschen Zeitung eine Exekution auf offener Straße. Und das Schlimme ist, das Video von der SZ ist aber nicht das einzige Video, das das Militär in Myanmar zeigt, wie es schwere, sehr, sehr schwere Verbrechen begeht. ExpertInnen bei den Vereinten Nationen beobachten die Lage auch bereits schon seit einiger Zeit und sie haben eine Flut von Zeugnissen, von weiteren Videos und Beweismaterial. Und man fordert unter anderem eben auch die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, man fordert, Myanmars Militär muss aufhören, Protestierende zu ermorden und einzusperren. Die internationale Reaktion, die reicht derweil von empört bis hin zu schockiert, vor allem in der westlichen Welt. Also Großbritannien, die Europäische Union und die USA, die haben ja bereits schon erste Sanktionen gegen Myanmar verhängt. Aber irgendwie scheinen diese Sanktionen die Generäle nicht wirklich zu beeindrucken bzw. zu beeinflussen. Denn sie sagen in anderen Gesprächen mit UN-ExpertInnen, dass sie sich ja schon an Sanktionen gewöhnt haben und dass sie Sanktionen in der Vergangenheit auch überlebt haben. Dagegen sind jetzt Russland und China, also im Vergleich mit den westlichen Staaten, eher zurückhaltender. Sie zeigen bislang keine Bereitschaft, da hart vorzugehen oder harte Schritte einzuleiten, etwa wie so ein weltweites Waffenembargo gegen Myanmar. Sie ziehen sich erstmal auf die Position zurück, dass es sich ja hierbei um innere Angelegenheiten eines anderen Staates handle und sie wollen sich da nicht einmischen. Dass diese zwei Staaten aber gerade schweigen, das muss nichts heißen, beziehungsweise das könnte sich tatsächlich auch ändern. Denn beispielsweise, falls diese Proteste anhalten sollten, hört man vielleicht auch andere Töne von China. Denn das Land hat nämlich durch Myanmar eine Ölpipeline bauen lassen, um eben Rohstoffe vom Indischen Ozean bis nach China zu transportieren. Aber es gibt noch einen anderen Grund, weswegen das Ganze gerade so instabil ist. Es gibt anscheinend auch Druck von innen, also innerhalb der Sicherheitskräfte. Und das ist wirklich bemerkenswert. Die Nachrichtenagentur Reuters, die hat kürzlich berichtet, dass es auch innerhalb der Polizei Widerstand gegen das Vorgehen der Sicherheitskräfte gibt. Und 3 Polizeibeamte haben sich sozusagen nach Indien abgesetzt, um Zuflucht zu suchen. Sie hätten vom Militär in Myanmar eben Anweisungen bekommen, die sie nicht befolgen könnten, und seien dann eben weggelaufen. Das ist deswegen so bemerkenswert, weil eigentlich sowas gar nicht passiert. Denn das Motto oder der Wahlspruch des Militärs, die lautet: Ein Blut, eine Stimme, ein Befehl. Das hat viel mit der Geschichte des Landes und der Kämpfermentalität des Militärs eben zu tun. Es hat sich ja auch in den letzten Jahren ein Sicherheitskomplex eben deswegen auch gebildet, weil sich das Land ja eben von Feinden umgeben gesehen hat bisher. Und die Generalität hat in Myanmar bisher immer in den entscheidenden Momenten eigentlich mal zusammengehalten. Also eigentlich ist sowas dann nicht passiert, beziehungsweise eher tendenziell nicht passiert, dass 3 Polizeibeamte sich auf einmal in Indien absetzen und dann in Interviews mit Medien sagen, so ja, nee, wir wollten diese Anweisungen nicht befolgen, deswegen laufen wir weg. Von daher, ich kann derzeit noch nicht ganz einschätzen, inwiefern genau diese 3 Polizeibeamte irgendwie auch einen Trend darstellen oder ob die Proteste jetzt eine andere Richtung einnehmen werden. Fest steht auf jeden Fall, die Situation ist super instabil und die könnte jederzeit in eine ganz andere Richtung kippen.
Jo, es klingt so ein bisschen wie in Belarus, ne, wo ja auch die Hoffnung bei mir sehr lange auf den PolizistInnen und den Leuten, die eben in dem System sind und anfangen, sich zu wehren, lag. Und aber diese Hoffnung ist zumindest in Belarus bisher nicht so richtig zum Tragen gekommen, muss ich leider sagen. Ja, tatsächlich Neues aus Belarus gibt es auch, wie immer. Diesmal relativ kurz. Svetlana Tichanowskaja, die ja Präsidentschaftskandidatin war gegen Lukaschenko und wahrscheinlich auch gewonnen hat, nach allem, was wir so einigermaßen darüber wissen und sagen können, die wurde jetzt in Belarus auch offiziell zur Fahndung ausgeschrieben. Also nach der, ja, wird jetzt gefahndet. Nun ist jetzt eigentlich nicht überraschend, weil wenn man weiß, dass auch diese Woche gab es wieder 2 Urteile in Minsk. Einmal gegen die Journalistin Katerina Borisewitsch, die hat 6 Monate Haft bekommen, und auch der Arzt Artyom Sorokin, der bekam 2 Jahre Haft, beide wegen Verstoß gegen das Arztgeheimnis. Es geht um den Fall, da hatte ich auch drüber berichtet, den Fall Roman Bondarenko. Das ist der Mann, der erst von dubiosen Typen zusammengeschlagen, dann in so einen Van geschleppt wurde, ja, und dann im Krankenhaus gestorben ist am 12. November. Und über den gingen halt Patientenunterlagen und unter anderem in Telegram-Gruppen rum, die eben die offizielle Darstellung, na, der sei einfach betrunken gewesen und hätte sich da quasi irgendwie selbst verletzt oder so, widerlegt haben, gesagt haben, nee, der wurde schon echt krass verprügelt und das ist nicht, da ist er jetzt nicht selber dran schuld, dass er gestorben ist. Und dass diese Unterlagen, diese Patientenunterlagen rumgingen, das lastet man eben diesem Arzt an. Wie gesagt, er hat jetzt 2 Jahre Haft dafür bekommen. Ja. Genau, und die Journalistin, die darüber berichtet hat, 6 Monate Haft. Also es bleibt weiter extrem repressiv in Belarus.
Kommen wir zu Wirecard, da gibt es was Neues, zumindest was für mich Neues. Donnerstag hat eine Shortsellerin vorm Untersuchungsausschuss ausgesagt. Und die Kadir heißt sie, die hat vorher ein Interview der Berliner Zeitung gegeben. Die, zumindest haben sie mit ihr gesprochen. Ich weiß, es ist kein Interview, sondern ein Text, wo Zitate drin sind. Und ich zitiere mal ein bisschen was von dem, was Frau Kadir gesagt hat. Es laufen zahlreiche Ermittlungen der US-Behörden. Die US-Justiz arbeitet mit Insidern zusammen, die als Kronzeugen mitwirken. Einige Leute sitzen schon im Gefängnis, ohne dass dies öffentlich bekannt gemacht wurde. Die US-Justiz hält die Ermittlungen geheim, um den Tätern keine Anhaltspunkte zu geben. Das wird, ne, das wird, das noch, das wird immer größer.
Könnte doch noch aufgeklärt werden, das Ding.
Weiter, die Wirecard-Manager hatten genaue Pläne, wie Wirecard zerschlagen werden sollte. Jeder der einzelnen Schritte, wie das Geld aus dem Unternehmen herausgezogen werden soll, war sorgfältig geplant. Als die US-Behörden jedoch den Marschalek-vertrauten Akavan in den USA verhafteten und wegen Bankbetrugs anklagten, geriet der Plan außer Kontrolle. Blablabla. Die Lesart, dass Jan Marschalek der zentrale Kriminelle bei Wirecard sei, ist falsch. Wirecard war eine Geldwäschemaschine. Hinter jeder Geldwaschmaschine steckt organisierte Kriminalität. Sie erwartet, dass auch hochrangige Personen des öffentlichen Lebens noch ins Visier der Behörden geraten. Wird zitiert mit, die Wahrheit wird herauskommen und sie ist viel größer als nur ein Bilanzbetrug. Geldwäsche berührt alle Bereiche einer Gesellschaft. Also sie sagt dann auch noch, ja, das ist wie die BaFin mit der ganzen Sache umgegangen ist. Also die Aufsichtsbehörde sei seltsam, wird sie mit zitieren. Ich habe viel mit Aufsichtsorganen zu tun. Diese sind immer interessiert, wenn sie von uns Shortsellern Informationen bekommen. Doch die BaFin hat im Fall Wirecard absolut abnormal reagiert. Es war ganz eigenartig und es lag nicht an der BaFin, sondern an Wirecard. So, und jetzt, ich hacke ja immer so gerne auf der FDP rum, weil die immer die stumpfsinnigsten Bemerkungen in der Öffentlichkeit machen.
Ja, damit.
Zumindest ungefragt die stumpfsinnigsten Bemerkungen. Also ja. Arbeiten, man muss das auch mal so sagen. Es sind in der FDP und es sitzen auch für die FDP in den Parlamenten durchaus vernünftige Leute. Aber das sind nicht die, die auf Twitter kommunizieren, sondern die dann auf Twitter kommunizieren, das sind halt tatsächlich die, die im Wesentlichen Stumpfsinn verbreiten. Florian Tonka ist jemand, der im Untersuchungsausschuss sitzt für die FDP. Und der sagt, wenn Frau Kadir richtig liegt, wird der Fall Wirecard nicht nur die deutsche Justiz noch lange beschäftigen, sondern auch den Bundestag. Gut möglich, dass dafür nach der Wahl ein neuer Untersuchungsausschuss eingesetzt werden muss. Obwohl wir heute sehr detailliert sagen können, was für Fehler gemacht wurden, fehlt bisher eine auch nur halbwegs befriedigende Antwort auf die Frage nach dem Warum. Insbesondere, wenn man die reine Inkompetenz der Behörden für unwahrscheinlich hält, bleibt doch nur politischer Schutz oder Erpressung. Das wird noch richtig abgefahren da. Und das ist ja so ein Ding, was Olaf Scholz am Hals hat, ne?
Mhm.
Unter anderem Olaf Scholz am Hals hat, der ja für die SPD Bundeskanzler werden will. Was er auch am Hals hat, ist Cum-Ex. Ja, dieses Steuervermeidungsmodell mit einem Umsatzsteuerkarussell über mehrere europäische Staaten, wo dann der Staat dir Umsatzsteuer zurückgezahlt hat, die du aber nie ausgegeben hast.
Mhm.
Da wurde ja versucht, oder hätten sie gerne, oder zumindest ja doch, hätten sie gerne das Geld, was dabei verdient wurde, eingezogen, aber das ging nicht, weil verjährt, geht's vor das Bundesverfassungsgericht und vom Bundesverfassungsgericht kam, heute kam der Beschluss, die Pressemitteilung, also der Beschluss ist vom Februar, die Pressemitteilung dazu sagt, dass die strafrechtliche Vermögensabschöpfung bei bereits vor Inkrafttreten des Reformgesetzes verjährten Erwerbstaten mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Sie hatten dann in Hamburg oder was sogar der Bund gesagt, so hier Cum-Ex geht jetzt nicht mehr.
Ja.
Aber alles, was ihr davor verdient habt, da können wir ja nicht ran. Das
könnt ihr behalten.
Doch, können sie, und es geht um mindestens, also es geht um zwei Schiffe, was hier, in Höhe von rund 10 Millionen und 72.000 Euro.
Och.
Was schon mal ganz gut ist. Können wir verlinken, das Urteil. Das war jetzt aus der Kalten so gesprochen, darum bin ich auch ein bisschen fahrig, weil ich tatsächlich nur von Fabio De Masi den Link auf Twitter gesehen hatte. Der im Übrigen nicht mehr für den Bundestag kandidieren wird. Der schlauste Typ der Linkspartei wird nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Das ist so der tragisch. Größtmögliche Verlust, den diese Partei überhaupt nur haben kann.
Ja, das ist echt sehr tragisch. Der wird sehr viel. Ohne den gäbe es vielleicht gar nicht diese krasse Aufarbeitung des Wirecard-Skandals, oder? Also
ja, ja,
das war einer derjenigen, der da so ganz stark sich dahinter geklemmt hat.
Ja, absolut. Ja.
Wir sind fast schon am Ende der Sendung, deswegen komme ich jetzt direkt zu den guten Nachrichten. Den Rest packe ich in die Shownotes. Wir üben jetzt nämlich schon mal für die Zeit, wenn wir Fact-Checker haben werden, die nämlich sehr kurz nur dafür Zeit haben, diese ganze Sendung durchzuhören. Deswegen darf die auch nicht so lange werden. Es gibt aber noch gute Nachrichten. Das ist schon mal die erste gute Nachricht, und zwar wieder fürs Klima. Und zwar aus Berlin. Man glaubt es kaum. Ab 2023 soll in der Stadt, also in Berlin, in der Innenstadt, auf allen neuen Häusern Solaranlagenpflicht sein.
Nicht nur das, nicht nur auf Neubauten, sondern auch auf wesentlichen Dachumbauten.
Genau.
Das heißt, wenn da aufgestockt wird zum Beispiel oder wenn das Dach grundsaniert wird, zumindest hoffe ich, dass das bei einer Grundsanierung der Fall ist, dann würde ich nämlich langsam anfangen, unser Dach zu sabotieren. damit ich hier so geile Solarzellen draufkriege, weil die eine Hälfte des Dachs geht halt nach Süden, da steht halt den ganzen Tag die Sonne drauf.
Ja, und man sieht das ja auch bei dir in der Siedlung, dass die Solarzellen auf den Dächern wirklich zunehmen, gerade eben, wenn es nach Süden geht. Und das finde ich eine richtig coole Nachricht. Also, und ich hoffe, dass das auch Nachahmer in ganz Deutschland und gerne auch in ganz Europa findet, weil das natürlich eine der einfachsten und effektivsten Methoden ist, was gegen den Klimawandel zu tun, einfach die Sonne zu nutzen. Ich frage mich schon seit ewig, warum das nicht viel, viel mehr noch genutzt wird.
Naja, es gibt ja immer mal wieder, also das hängt unter anderem auch zumindest in den Städten hier auch mit dem Eigentumsrecht zusammen. Ich habe mich vor, eigentlich ziemlich zügig, nachdem ich hier diese Wohnung gekauft hatte, habe ich halt auch gedacht, so boah krass, ey, alles nach Süden, warum haben wir keine Solarzellen auf dem Dach, damit sind wir unabhängig von Strom. Und damals sagte die Hausverwaltung halt, ja, tolle Idee, aber Eigentümergemeinschaften kriegen überhaupt nicht den Kredit, den sie bräuchten, um so eine große Solaranlage aufs Dach zu bauen. Ha. Das heißt, ich hätte entweder als Privatmann oder als kleine Firma oder so, also mindestens als GbR, hätte ich persönlich mir von der Eigentümergemeinschaft genehmigen lassen müssen, dass ich eine Solaranlage aufs Dach bauen darf. Dann hätte ich die auf meine Kappe vorfinanzieren müssen. Also den Kredit bei der Bank aufnehmen, das Ding da drauf bauen, dann das, was da an Strom rausfällt, irgendwie entweder mit der Eigentümergemeinschaft abrechnen und das ist ein solcher Aufwand, das machst du nicht.
Ja.
Das machst du einfach nicht. Also da muss halt ins Gesetz geschrieben, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, 10 Jahre her, aber da muss halt ins Gesetz geschrieben werden, Eigentümergemeinschaften kriegen bevorzugt Kredit von der KfW oder irgendwie sowas dafür.
Genau. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie das geregelt haben, wenn sie das jetzt zur Pflicht machen. Also.
Weiß ich gar nicht. Aber wenn wir jetzt hier das Dach sanieren würden oder aufstocken würden, dann gäbe es ja tatsächlich auch einen Bauherrn dazu.
Ja.
Und über den könnte das dann wahrscheinlich laufen. Aber wäre das ist zu detailliert, da wäre ich jetzt auch überfragt. Vielleicht haben sie es ja längst geändert. Ich habe auch noch eine nicht ganz schlechte Nachricht, die kommt aus dem Europaparlament. Da gibt es ja Fraktionen im Europaparlament. Eine dieser Fraktionen, das sind die Rechten, das ist die EVP, Europäische Volkspartei. Und in dieser Fraktion war auch die ungarische Fidesz. War, weil die 12 Abgeordneten der Fidesz sind aus der Fraktion ausgetreten und sind damit im Grunde einem Rauswurf zuvor gekommen, weil die Fraktion gerade per Geschäftsordnungsantragsänderungs Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitän beschlossen hatte, dass man Abgeordnete suspendieren darf. Aber egal, weil ist ganz cool trotzdem, weil nicht alle Rechten sind Arschgesichter. Ja, kann man ja auch mal so, ne? Nur weil du rechts bist, bist du nicht sofort ein Arschgesicht. Nur weil du rechts bist, kann ich mit vielen deiner gesellschaftlichen Perspektiven nichts anfangen. Aber das macht dich ja nicht scheiße automatisch. Das heißt, die Rechten im Europaparlament müssen jetzt nicht mehr auf die Orban-Arschgesichter Rücksicht nehmen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also, dass jetzt einfach weniger Arschgesichter bei den Rechten, der rechten Fraktion im Europaparlament sind. Und Orban kann vor allen Dingen jetzt auch nicht mehr so tun. Und das ist eigentlich noch viel besser. Orban kann mit seinem Haufen nicht mehr so tun, als wäre er ein ganz normaler Rechter.
Ja.
Wenn du das wärst, warum wollen dann die Rechten nicht mit dir spielen?
Ja.
Das ist schon ganz cool. So, und warum die EVP, also diese Fraktion, vor allen Dingen die Unionsparteien aus Deutschland, also Deutschland ist da sehr, sehr mächtig, warum die das allerdings so lange mitgemacht haben, würde ich gerne auch nochmal mit denen diskutiert haben, weil vielleicht sind sie ja nicht so sehr in der Mitte, wie sie immer so krampfhaft behaupten. Ne? Weil die müssen ja immer Mitte dazu sagen, weil sonst weiß keiner, dass sie da sind. Ist ja ganz witzig. Kurzfristig wird sich sowieso nichts ändern, weil Deutschland ja auch ganz besondere freundschaftliche Beziehungen zur ungarischen Protodiktatur unterhält. Und falls sich jetzt jemand fragt, warum wir so auf Ungarn immer rumhacken, der Kollege Fehrenkotte hat in der Tagesschau oder in Tagesthemen einen wunderschönen Kommentar geschrieben. Wir hacken auf Ungarn rum, also ich zitiere ihn jetzt einfach, wir hacken auf Ungarn rum wegen der Einschränkung der Kultur- und Wissenschaftsfreiheit, der Einschränkung der Medienvielfalt, der Einschränkung der Rechten von Asylbewerber und Migranten, der Einschränkung der Rechte von Nichtregierungsorganisationen und wegen der nochmaligen Nachjustierung des Wahlrechts zugunsten von Fidesz, um sie für die nächsten Wahlen, jedenfalls, damit die bei den nächsten Parlamentswahlen nicht so gut abschneiden können, also nicht so gute Chancen haben. Deswegen hacken wir darauf rum, außerdem, weil der Orban ein Arschloch ist.
Aber der Kollege hat nicht gesagt, wir hacken auf Ungarn rum.
Nee, das wäre aber cool. Das fände ich, Steht doch jetzt neuerdings, steht doch auch dann, steht ja nicht mehr Kommentar, sondern steht ja Meinung. Ja? Ja. Damit der deutsche Michel auch versteht, worum es geht. Dann kann man sagen, ich finde Orban scheiße, weil. Und am Ende einfach meine Meinung. Ach, wäre das schön. Man könnte das so erfrischend gestalten, das Fernsehprogramm.
Tja, aber da müsste man erstmal den Stock aus dem Arsch ziehen. Das habe ich jetzt nicht gesagt.
Ja, aber wer, da musst du jetzt auch mal, aber erstmal, wer soll denn das machen? Da müssen ja auch erstmal die Zuständigkeiten geklärt werden. Also ich meine, es kann ja nicht jeder an meinen Arsch, um da einen Stock rauszuziehen.
Jedenfalls sind wir echt inzwischen sehr deutlich am Ende der Sendung.
Ja, warum? Meinst du, weil wir hinten so struppig werden gerade?
Ja, nein, und weil es auch echt schon spät ist und ich das ja auch noch alles schneiden muss.
Ja.
Und deswegen, du hast heute nach hinten raus nämlich Luft, ne?
Ich habe heute nach hinten raus keinen Termin, ne?
Sonst bist du nämlich immer eigentlich ganz fröhlich, wenn ich sage, so, jetzt reicht es aber auch mal.
Das reicht ja auch jetzt mal.
Es reicht. Wir sagen natürlich noch Dankeschön, weil wir immer am Ende der Sendung Dankeschön sagen. Und ich habe mitbekommen, dass nicht allen Menschen klar ist, was hier eigentlich passiert.
Ja, mir zum Beispiel.
Also auf Twitter hat jemand gefragt, was das am Ende dieser Sendung eigentlich ist. Ja, wie hat das eigentlich angefangen? Also es ist ja grundsätzlich so, dass wir unterstützt werden, beziehungsweise dass diese Sendung in sich finanziert wird durch Crowdfunding, also durch die Hörerinnen und Hörer. Und alles, was in dieser Sendung passiert, wird dadurch finanziert. Und einer der Wege, wie man uns unterstützen kann, ist über die Plattform Steady. Und bei Steady gibt es auch dann extra Folgen, also nicht extra Folgen im Sinne von Bonusfolgen, die gibt es für alle und sowieso ist alles für alle da. Aber
alles
wenn wir,
für alle umsonst.
Ja, tatsächlich. So ist es halt bei der Wochendämmerung. Ja, also ich bin da eine stolze Kommunistin. Und was es aber bei Steady manchmal gibt, sind werbefreie Folgen, falls wir mal mehr Werbung in der Sendung haben. Das kann man dann auch, also kriegt dann einen eigenen Feed, wo die dann auch drin sind. Und irgendwann hast du mal gesagt, man könnte ja, weil wir von den Ultras und vom Fanclub, die es auf Steady auch gibt, die so viel Geld einfach uns geben, dass wir gesagt haben, als Dank lesen wir deren Namen am Ende der Sendung vor. Hm. Und warst du das, der mal gesagt hat, man könnte ja da auch irgendwelchen Quatsch reinschreiben?
Ich glaube, irgendjemand hat das gemacht und ich habe gesagt, oh, das ist ja lustig. Das stimmt, wird ja dann sowas. Eine eigene Rubrik, wenn das dann immer weiter vandalisiert wird. Ja.
So ist das, genau, so hat das gestartet. Weil ich konnte mich jetzt auch nicht mehr erinnern, wann das angefangen hat und warum. Aber es ist tatsächlich einfach so, dass die Leute da jetzt halt allen möglichen Quatsch in die Felder Vorname und Nachname reinschreiben. Und wir relativ ja, schmerzfrei, also es sei denn, es wird dann Werbung da drin gemacht für irgendein Produkt, das lesen wir dann nicht, wenn wir es merken. Aber ansonsten lesen wir das halt relativ schmerzfrei vor. Ne? Und das kommt jetzt.
Ins 001.
Elegia, einzigartig von Huxarien, freut sich auf den Frühling.
Guido Baulich.
Moste Techi bedankt sich für seine Impftermine, wie immer ihr das auch gemacht habt, und ist dann wieder bei den Ultras.
Boah, wie geil, ein Impftermin, ey, was ist. Meine Eltern haben gerade den ersten Termin gehabt und ich bin so scheiß neidisch.
Warum dürfen die das?
Weil sie über 80 sind.
Ja, aber ich bin auch gebrechlich.
Aber du hattest es schon und bist nicht daran gestorben. Was der Beweis dafür ist, dass du noch lange nicht dran bist.
Alexander Bohnsack muss wohl mal wieder Kalorien zählen, statt Schnitzel und Klopse zu futtern. Wer muss das nicht, Alexander?
Mhm. Marc Bremer.
Wenn du willst, dass ein Projekt so richtig gegen die Wand fährt, weil du es machen musst, aber doof findest, dann setz deinen unfähigsten Mitarbeiter drauf. Im Falle der Bundesregierung, nimm Andreas Scheuer.
Moi, Poduschkevjes, Jesperen, Vegorsi. Das war vielleicht sowas Ähnliches wie Polnisch.
Oliver Delpi.
Mathis Derjong.
Markus Dietz.
Andreas Freund.
Erik Fröhlich.
Wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, hilft es, ein Licht zu entzünden. Gruß, Thomas.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Katharina Hüll.
Muahaha, ich bin deine Nemesis, es ist.
Matthias Johansen.
Antjot Kästner.
Als ich Zeit hatte, fiel mir nichts Gutes ein. Und als mir was eingefallen war, war es weder gut noch hatte ich Zeit. Lockdown is a gentle, but also a salty whip. Folgt mir nicht, denn ich bin nicht eure.
Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
Robert Nieholm.
Christian Pingel.
Nu, sagen Chris und Moni.
Aaron sagt tschö und kommt wieder, wenn ein neuer Job da ist. Versprochen. Ihr beiden seid super. Ich gebe ab an.
Michael Salz.
Jörg Steckis schaut in der Liste nach unten und da steht
Anita Schroven.
Elias Seichter.
Roman Schlauer.
Wing Commander Lord Fleschers Hausmusik.
The Roof,
ganz
the
böse
Roof
Sache,
is on fire.
Oh, einer meiner größten Hörfunkniederlagen. Du hast ja, also es ist ja nicht so, dass ich hier irgendwo da so ein CD-Archiv habe oder sowas oder ein digitales Archiv, aus dem ich mich spontan bediene und dann die Lieder spiele, die im Radio im laufen, sondern es ist halt so, es gibt eine Musikredaktion und diese Musikredaktion legt zumindest für dieses Tagesprogramm fest, welcher Song an welcher Stelle, also in welcher Reihenfolge welche Musik läuft und du streichst dann höchstens mal weg, wenn keine Zeit ist. So, das heißt, die Musik ist durchgeplant und die kümmerst du dich nicht. Es sei denn, du hast Muße, dich darum zu kümmern. Ja? Das heißt, als erstes kümmerst du dich natürlich um deine Interviewmanuskripte und was alles so ist. Und dann war Großbrand in, ich weiß, war das der, dieser Grenfell Tower in UK. Und wir machen irgendwie eine Schalte oder sowas und zum Corry oder zu irgendeinem Experten für Feuergedöns irgendwas. Ja, genau. Und weil du dich halt nicht um die Musik kümmerst, ne? Weil die ist ja da, die läuft ja, da haben sich ja andere drum gekümmert, man ist ja auch dankbar. Bist du in so einem Autopilotenmodus, machst halt so, konzentrierst dich halt auf dein Interview, und guckst auf die Uhrzeit, okay, wir müssen ab Ende, Abmod, also bla bla bla, Großbrand, Grenfell, so und so viel Tote. Let the motherfucker burn, burn, motherfucker, burn. Das ist tatsächlich, das ist das Krasseste. Das ist mir passiert, ja. Und das ist das Krasseste wirklich, was mir je diesbezüglich im Radio passiert ist. Oh Gott. Also ich habe Helmut Kohl den Tod gewünscht und solche Sachen. Also was man so macht, wenn man übermütig daherquatscht. Aber ich glaube, das dürfte so ziemlich das Unprofessionellste gewesen sein, was mir passiert ist. Ja. Weil das ist eigentlich was, das geht nicht. Ne? Das ist halt eigentlich was, das hat man im Blick. Und das hast du tatsächlich auch im Blick. Also du hast halt so, wenn irgendwo Terror, ne, ein Attentat oder weiß der Geier was war. Wir haben sogar so Automatismen, zu gucken, passt die Musik dahinter. Mhm. Also das gewöhnst du dir irgendwie an. Und genau da haben wir das aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Und es ist niemandem aufgefallen.
Oh Gott, den Hörern
zwei,
auch nicht?
Zwei ModeratorInnen, Redakteur, Chef vom Dienst, Hörerschaft hat's gemerkt, klar. Ja. Also als es dann lief, kam auch irgendwer und meinte, ey, was macht ihr da eigentlich? Aber im Vorfeld ist es einfach richtig krass.
Aua.
Ja, das dürfte mit das Unprofessionellste gewesen sein.
Das tut sogar mir weh, obwohl ich nicht daran beteiligt war. Joachim Urlas.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi W. Möller.
Justus Wilhelm.
Uwe Zieling will der Letzte sein und damit sind wir beim Fanclub.
Apple Knückerjatz.
Julie und Sebastian.
André.
Nico Abela.
Wussten Sie, dass alle deutschen Goldhamster aneinandergereiht von der Erde bis zum Mond reichen würden, wenn sie nur nicht so dumm wären?
Why do you go away? Und so weiter. A Head Full of Sky.
Commander Wedge Antilles.
Volker Arendt.
Asterix und die Normannen und so.
Anja und Janos Bielefeld.
Johanna Bächle.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Florian Beisel.
Simone Blechschmidt.
Markus Bostlet.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Wie ich mit dieser AfD-Tante umgegangen bin, das war auch unprofessionell.
Welche AfD-Tante jetzt?
Ich habe das einzige Interview, das ich jemals mit einem AfD oder mit einer AfD-Funktionärin gemacht habe, wo, nachdem ich dann auch gesagt habe, ich werde nie wieder AfD-Funktionäre interviewen, also nie wieder öffentlich mit AfD-Funktionären reden. Weil die sind ja gar nicht an einem Gespräch interessiert.
Nee.
Das hat mich dann so erbost, diese Frau, dass ich mich habe wegtragen lassen, um ihr Dinge vorzuwerfen und nicht Dinge aus ihr rauszufragen. Also sie im Zweifelsfall zu, wie nennen die das immer? Bloßzustellen, was natürlich überhaupt nicht nötig ist. Was sind Nazis? Das weiß ja eh jeder. Naja. Wo waren wir? Markus Bostlet, ne?
Mhm.
Achso, Klaus Breyer.
Mhm. Daniel Bruckhaus.
Mike Bültmann.
Muli Brangi.
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans.
Wobei ich andererseits auch ziemlich geil fände, wenn alle Moderatorinnen und Moderatoren, alle AfD-Funktionäre immer nur anpöbeln würden.
Nein.
Gian-Andrea Konzett.
Dann opfern die wieder so rum.
Die opfern eh rum.
Ja,
aber ganz gegen die nicht gewinnen.
Nee, eben deswegen redet man.
Also ich meine, was super war, was wirklich super war, das gibt es auf YouTube, wenn ich dran denke, tue ich es in die Shownotes. Stern-TV.
Ja.
Stern-TV. Steffen Halaschka interviewt Jörg Meuthen. Das war wirklich großartig. Da weiß ich allerdings auch, wie die Vorbereitung auf dieses Interview gelaufen ist. Und die haben eben an so einem 7-Minuten-Interview, da brauchst du dann halt mehrere Leute, mehrere Tage, um das richtig einzustellen. Aber die haben ihn dann hinterher gehabt. Also sie haben Meuthen richtig gehabt und das war geil. Und das Publikum hat sich über den kaputt gelacht.
Das ist gut.
Hat wirklich was, ja. Wo waren wir?
Bei Bitte Pfandglas ausgespült mit Verschluss zurückgeben. Danke.
Miriam und David.
Cristiano del Tauscho.
Ja, mach nur einen Plan, doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug.
Übrigens, das mit dem Pfandglas, ne? Ich versuche immer meine Pfandgläser dem Lieferdienst, der mein Essen, also meine Groceries, wie heißt es, meinen Supermarkteinkäufe bringt, wieder mitzugeben.
Lebensmittel.
Wieder mitzugeben. Und weil ich die immer ausspüle und mit Verschluss zurückgebe, und der Verschluss ja auch, da steht da drauf, was es für ein Pfandglas ist, geht das Etikett ab, weil ich es ja ausspüle. Und dann sagt er, dann kann er das nicht mitnehmen, weil es kein Etikett drauf ist.
Darum lädst du die Dinger jetzt alle bei mir ab.
Genau, deswegen lade ich die jetzt alle bei dir ab. Boku wa ungaku ka dentaku katate ni.
Dirk de Pol.
Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
Das heißt, ich kann die wegschmeißen, die Gläser?
Nein, kannst du nicht, weil der Biomarkt nimmt die im Biomarkt-Leergutautomaten einfach auch ohne Etikett. Weil der erkennt, das ist so ein Joghurtglas oder so.
Okay. Andreas Dietzel.
Elina Eickstedt.
Ich finde es eine ausgemachte Frechheit, dass man hierdurch nicht vorlesen genötigt wird, sich was Neues auszudenken. Es erwartet ja auch niemand jede Woche einen neuen Podcast.
Das wäre geil, wenn wir einfach jede Woche das Gleiche erzählen würden.
Versuchen können wir es mal, irgendwie so im Sommer. Einfach mal trollen, einfach mal eine Woche und die Sendung von der letzten Woche nochmal und gucken, wer es merkt.
Genau, und aber das Einzige, was wir Fehler ändern, einbauen.
Das Einzige, was wir ändern, ist ganz am Schluss zu sagen, ey Leute, wir wollten auch mal ein bisschen Urlaub machen, Entschuldigung. Nee, auch das total, nein, das ist voll, das kannst du nicht
wir
bringen.
Könnten so ein, wir könnten so ein, wie so ein Bild, wo ne, zwei, du hast zwei Bilder und du musst gucken, was ist in dem anderen Bild anders. Und dann bauen wir, genau, dann bauen wir so Sachen in die zweite Sendung ein. Und die Leute müssen die 5 Fehler finden.
Und die ersten 5, die sich melden, kriegen einen Gewinn.
Ja, dafür haben wir kein Geld.
Mein Gott, ja, irgendwas Scheiß wird Idee. Sich doch finden hier in dem Gerümpel, was ich.
Achso, ja, stimmt. Du hast ja so viel Zeug.
War Criminals of the 20th Century. Adolf Hitler.
Sehr gut.
Ich habe doch so eine Adolf Hitler Actionfigur. Oh, dem ist die Hand abgefallen. Dem Führer ist die Hand abgefallen. So, Claude Funkhauser.
Stefan F., danke für die Karte.
Matthias Flader.
Oliver Förster.
Olli Frank.
Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
Mariana Friedrich.
Wolfgang Fröhlich.
Helge Georg.
Die Muxi Girls.
Bärbel Grothaus.
Ricardo Gatter.
Simon Heckler.
Jan Heck.
Ralf Hennessen. Nee, Sven Hennessen.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Nils?
Was? Nils und Hilke?
Nils und Hilke.
Andreas Jasper.
Kathi und Joni.
Philipp Kaden.
Captain Kevin auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
Arne Kamola.
Alexander Klink.
Abracadabra, Hokus Krokus, Kokosnuss, Simsalami, Bibben.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Pia Kronquist.
Thomas und Corina.
Oliver Krüger.
Uli Kunkel.
Oliver Kohlfink.
Sebastian Lenk und Henry Vietze.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Jogi Löw.
Sabine Lorenz.
Linus Löres.
Ines Lüders.
René Ludwig.
Macho und Mäuschen.
Wer über die Brücke des Todes will gehen, der muss dreimal Rede und Antwort stehen, dann darf er die andere Seite sehen. Wie lautet dein Name? Mein Name ist Sir Lancelot von Camelot. Welches ist dein Auftrag? Die Suche nach dem Heiligen Gral. Welches ist deine Lieblingsfarbe? Blau.
Stopp die Verbalvandalisierung der Namensvorleserei. Mein Name ist Dana. Möchtest du noch sagen, dass du den Film erkannt hast?
Ach so, ja, den habe ich erkannt, ja. Das war ja einfach.
Ich habe gerade erst gesehen.
Stimmt, haben wir gerade erst gesehen. Martin Meschke.
Robert Meyer.
Johannes Möller.
Lord im Mondkind.
Die Mulle.
Johannes Müller.
Celine Neubig.
Thorsten W. Noll.
Mein Name ist Oliver. Oliver wie in Brokkoli-Verschwendung.
Olli P.
Boris Perner.
Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
Ünkchen und Plankton.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Der Raketenmann.
Thilo Ramke.
Wilhelm Reich.
Ronny Reichenberg.
Wilhelm Reich-Ranitzky.
Christian Rohleder.
Sandra Rohner.
Markus Römer.
Anna Roth.
Sven Rudloff,
Ruth Rutz,
FS,
Jürgen Schiffer,
Bodo Schenker,
Christian Schluck,
Christian Schmidt,
der Schommi,
20 schwer zweifelnde Schweizer Schweißer zwängten 22 schwere Schweine zum Zug.
Ja, nicht schlecht. Theresa Sievert,
Birgit Sobich,
Jens Sommerfeld,
im Übrigen bin ich der Meinung,
Marie Stahn,
Christian Steffen,
Sabine Stein,
Philipp Steinkopf,
Suse und Martin Stöckert,
Michael Simanek oder Simanek,
Moritz Timm,
Johann und Eli und Ziska und
Anna und Gregor.
Wer das liest, ist toll. Und Holger hat ein großes Talent, genau die Fragen zu stellen, auf die ich Antworten hören möchte oder sollte. Danke dafür.
Ich hab's wieder verkackt, das vor rechtzeitig umzustellen. Haben keine Termine und leicht einen Sitzen. Prost.
Martin Unterlechner, was hast du verkackt?
Na, letzte Woche habe ich die haben keine Termine und leicht einen Sitzen einfach ein bisschen nach oben geholt. Sodass es zum Beispiel heißen könnte, Anna und Gregor haben keine Termine und leicht einen Sitzen. Und dann erst ja. Kommt, wer das liest, ist toll.
Ja, aber das ist ja auch nicht richtig. Also da muss halt auch, haben keine Termine, wer auch immer die da einliefert, muss ja, also kannst du ja jetzt nicht, Extrawurst.
Ja.
Oder? Ja, halt
Maul. Du meinst unsere, die müssen das schon selber irgendwie ja, organisiert genau. Kriegen? Das ist nicht ja. Unser Job?
Genau, das ist nicht, da sind wir nicht für zuständig, wir sind hier in Deutschland.
Aber die hören das ja nur, ich sehe das ja, ich weiß ja, ich kann das ja sehen und dann einfach hochschieben.
Ja, stimmt, zum Denken werden die, sind die gar nicht da, die sind nur zum Hören da, ne? Ah, verdammt, ja.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue oder Van Winkenreue oder Van Winkenreue oder Van Finkenreue.
Jannik Völker.
Eventuell auch Roy am Ende. Wochendämmerung, vollendet veredelter Spitzenpodcast.
Stefan Wald.
Andreas Waschk.
Who controls British Crown? We do, we do.
Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
Das jetzt auch schon ein bisschen her ist. Wir gehen aus, wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
Dieser Wiederkäuer, der dich liebt.
Tobias Wirth.
Jennifer Niepel, 17 Schnitzer, die auf 17 Schnitzsitzen sitzen und mit ihren spitzen Schnitzern ritzen in ihr Schnitzholz schlitzen. Wobei sie schwitzen, sind 17 schwitzende Schnitzende auf dem Schnitzsitz sitzende spitze Schnitzer, benützende Schnittholzritzenschlitzer.
Wow. Boah. Applaus, Applaus. Oh,
danke, danke, vielen Dank.
So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just a racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.
Christoph Ziesecke.
Sonja Zietlow.
Simon Ziebart oder Zübart.
Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben. Und wo Schatten ist, gibt es Licht. Es gibt keinen Schatten ohne Licht und kein Licht ohne Schatten.
Wie ist denn das jetzt eigentlich mit einem Y? Ist das immer ein Ü oder immer ein I im Zweifelsfall? Oder hängt das vom Konsonanten ab? Naja, schreibt's mal in die Kommentare, ne? Peter Pillermann.
Lisa Linde Schröder, vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank. Wir leben davon.
Und das war die Wochendämmerung vom 5. März 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.